2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir sind beim Millanton, die 6. Ausgabe. Es ist der 4. Dezember 2013. Es ist ungefähr 19.10 Uhr und wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fanräume mit einem zum Glück leicht verstellten Blick auf den Dom. Schallgeschützt natürlich. Mein Name ist Mike und erneut haben wir uns hier in einer sehr eloquenten Herrenrunde zusammengefunden. Die Kritik, immer noch keine Frau dabei zu haben, müssen wir uns natürlich stellen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir demnächst die wichtigste Frau des Weltfußballs dabei haben werden. Wer jetzt nicht weiß, wer das ist, kauft sich das neue Elf-Freunde, guckt auf Platzierung 47 der 50 wichtigsten Männer im Weltfußball und kann das dann da näher in Augenschein nehmen. Mit mir hier, 5 Herren. Ich fange mal mir gegenüber an. Letztes Mal noch auf, wie war das? Fortbildung hieß das offiziell, ne? Hallo Justus.
Teamtagen hieß das, Teamtagen.
Ja,
ja. Moin. Herzlich willkommen.
Dann rechts von ihm mit einer roten Schirmmütze ausgestattet, Wolf. Moin.
Rotes Hemd, lila Kapuzenpulli, kann ich noch anbieten. Moin, Mike.
So, ein Stuhl weiter, unser Stargast heute. Wir hatten schon mal einen Spieler, der ehemals bei uns war, das war der Ralf Gunesch. Wir hatten einen aktuellen Bundesligaspieler des FC St. Pauli mit Sven, der bei der Blindenfußballmannschaft im Tor steht. Und jetzt unseren aktuellen Kapitän, Moin Boller.
Hallo.
Ein Stuhl weiter, mich anlächelnd, wie immer, entspannt, im T-Shirt, ich fasse es nicht. Christoph, hallo.
Ja, ja, ich weiß sowieso, dass die Temperatur binnen 3 Minuten hier irgendwie um 20 Grad steigen wird, wenn hier hitzig diskutiert wird. Also das ist einfach mal erfahrungswert. Im Augenblick ist es tatsächlich noch ein bisschen kühl, aber das kriegen wir schon hin. Abend.
Ja, last but not least, Sebastian knöpft gerade das Hemd auf.
Ja, ich habe nämlich Raw-Shirt, der Mann ist hervorragend angezogen.
Ich muss gerade sagen, Christoph hat ja recht, ich finde es furchtbar warm hier drinnen. Guten Abend, die Herren, und in die Runde an den Empfangsgeräten.
Ja, genau. Wer möchte, darf uns über afmradio.org live hören. Das bringt euch, wenn ihr es als Podcast-Download jetzt hört, natürlich nichts mehr, aber vielleicht für die Zukunft. Wir haben natürlich auch heute wieder ein Potpourri aus bunten Themen zusammengemischt, werden zurückblicken auf die 2 Spiele gegen Aalen oder in Aalen und gegen Köln und haben dann natürlich auch vorher abgefragt, was ihr denn für wunderbare Fragen an unser Kapitän habt und werden die natürlich alle eiskalt stellen. Dementsprechend fangen wir einfach mal an mit dem sportlichen Rückblick. Wolf und Justus, ihr wart beide in Aalen. Wie war's denn da? Erzählt doch mal.
Kalt.
Oh, saukalt. Ganz schlimm. Ja, schlimm kalt und irgendwie auch so ein bisschen. Ist das immer so ein bisschen unwirklich, weil Aalen halt so ein Stadion ist, was nicht wirklich so Zweitliga-Atmosphäre irgendwie ausstrahlt, aber also es ist irgendwie wirklich wie so ein bisschen auf dem Dorf, irgendwie gibt's da zufälligerweise so ein bisschen so ein Stadion, was ein bisschen größer ist und ich find's immer ganz lustig. Ich find's, ja, einfach merkwürdig. Oben auf den Kommentatorenplätzen steht links die Polizei sozusagen. Da haben die ihre Kabinen, wo sie in den Gästeblock gucken und so weiter und so fort. Und als wir dann da irgendwie im Stehen da dann das Spiel beschrieben haben für das AFM-Radio, standen dann so 6, 8 Uniformierte hinter uns. Und Till ist dann nicht so der Freund, fühlte sich da nicht so wohl, aber das war irgendwie, das gehört dazu. Die gucken dann halt immer in den Gästeblock und schießen Fotos und machen. Und Spiel war ja auch ganz okay, fand ich. Also es war krass, St. Pauli überlegen, wirklich massiv überlegen zu sehen. Und trotzdem nur ein Tor rausgeholt, aber das Spiel hat mir gut gefallen und da war auch das neue System und so, ist für einfach ein, ja, ich fand's gut.
Also ich hatte ab der 70. Minute tatsächlich Angst. Ich fand, klar, da hat die Mannschaft dann doch um den Ausgleich gebettelt, so ein bisschen. Ich, aufgrund der Historie habe ich eh Angst, immer solche Spiele eher zu verlieren. Vielleicht bin ich da aber auch zu pessimistisch, aber ich hatte so das Gefühl, dass so ab der 70., 75. dann spätestens auch gerne mal jemand mit Ball zur Eckfahne läuft, um irgendwie 30 Sekunden rauszuholen und es wurden
Mark
ungefähr...
Mark Schalkowski meinst du jetzt?
Ja, ich hätte es nicht gesprochen.
Doch, natürlich. Kannst du beim Namen nennen, das war doch eine lustige Szene.
Wie man um dann ungefähr 1,5 Sekunden zu gewinnen, aber den Ball noch abgenommen zu kriegen, ja, und dann nicht mal einen Einwurf rauszuholen oder so. Also da dachte ich, oh, jetzt klingelt's gleich, aber also... Wir haben gut gespielt, aber ich fand auch, Aalen war auch nicht so der Top-Gegner, würde ich behaupten.
Stimmt, Aalen war echt schwach.
Also zum Schluss, wäre es ein stärkerer Gegner gewesen, hätten wir auch noch eingefangen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber war er zum Glück nicht.
Wie guckst du die Spiele? Oder das Spiel?
Aalen, wie hast du das gesehen? Zu Hause auf der Couch. Im warmen, gemütlichen Wohnzimmer. Also anders als ihr. Nee, aber komischerweise deckt sich meine Meinung jetzt mal mit eurer.
Okay.
Nee, also ich glaube schon, dass 60, 65 Minuten so sehr souveräner Auftritt war, wobei, wie gesagt, Aalen auch nicht da so abgerufen hat, was sie die Spiele davor hatten. Ist ja eigentlich irgendwie immer eklig da, so ein Aalen. Ähnlich wie ein Aue, so. Irgendwie immer kalt und ungemütlich und ja, jetzt nicht so die hitzige Atmosphäre da in dem Stadion, aber nee, und zum Schluss, wie gesagt, ein bisschen den Faden verloren, keine Ruhe reingekriegt, nicht den Ball laufen lassen. Und dann mit einfachen Mitteln kommt Aalen dann zurück und ja, dann wird es nochmal gefährlich, aber Schauni hat es ja ganz gut gemacht und noch ein paar Dinge rausgekratzt, insofern. Ja. Waren wir zufrieden über die drei Punkte auf jeden Fall.
Wie erlebst du denn so ein Tor auf der Couch? Springst du auf und jubelst?
Nicht mehr.
Nicht mehr, ist doch geil.
Passiert das
so? Nee, ganz entspannt eigentlich. Also, ich guck bei vielleicht kurze Faust. Auch teilweise bin ich ja unten beim Windelwechsel, wenn ein Tor fällt. Das ist ja auch gerne mal genommen. So, ist ja eigentlich mal ein gutes Omen, wenn man den Raum verlässt, dann fallen ja meist die Tore für die eigene Mannschaft. Nö, ansonsten Füße hoch, Schluck Tee, bisschen Kuchen und dann wird Fusi geguckt.
Ja, sehr schön. Du hattest auf Facebook auch mal geschrieben, du würdest gerne mal ein Spiel zusammen mit Fans dir anschauen. Das war noch zu der Zeit vor deiner Verletzung. Hast du das denn jetzt in der Zeit der Verletzung irgendwann mal annähernd hinbekommen?
Nein, leider nicht. Aber das Angebot steht noch. Also irgendwann habe ich das echt mal vor. Vielleicht auch eher denn nach der aktiven Zeit. Also wenn ich nicht so viel in der Reha rumhänge oder auf dem Platz oder trainiere oder so, dann habe ich auch ein bisschen Zeit dafür. Nee, das Angebot kam, weil ich glaube, wir ein paar Spiele dabei hatten, wo ich sehr, sehr andere Auffassung über den Spielverlauf war. Und ist halt Natur der Sache. Also wenn du wirklich auf dem Platz gestanden hast und gespielt hast, dann nimmst du Dinge anders wahr und so wirklich im Fernseher oder auch teils von der Tribüne, ich merke es ja jetzt selbst, wenn du von oben drauf guckst und alle siehst und so, gerade so, was im Rücken eines Spielers passiert, da muss er doch sehen und so, aber den hast leider hinten keinen Augenkopf und insofern ist das, auch wenn alle so auf einer Augenhöhe sind und 22 Leute auf dem Platz auf deiner Augenhöhe sind, dann verhält sich das meist so wie mit dem Schiedsrichter, wo man auch immer schreit, das hätte er doch sehen müssen, aber irgendwie ist das meist gar nicht so einfach und nee, da war eigentlich Anlass war, dass ein paar Kommentare dabei waren, die so absolut überhaupt nicht so in meine Überzeugung passten, so dass wir eine extrem schlechte Saison spielen und als Vierter oder Fünfter kann man ja auch nicht so viel Verkehr gemacht haben. Auch wenn die Liga dieses Jahr ein bisschen komisch ist, finde ich. Irgendwie so eng war es ja lang nicht. Ich meine, 6 Punkte irgendwie bis zum 15. oder 16. Also 3 Punkte da ganz oben. Ja, kann auch lustig werden dieses Jahr.
Würdest du da eigentlich so einen generellen Trend hin zu mehr, sagen wir mal, Leistungsverlangen oder so Fußball-Connoisseurschaft oder so sehen? Also ich denke da an so ein Zitat von Stani, der irgendwie dann 2009 irgendwie, glaube ich, schon mal gesagt hatte uns, so früher waren die Leute glücklich, wenn wir den Ball irgendwie rausgeschlagen haben und mittlerweile erwarten die richtig guten Fußball. Und ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten 5 Jahren auf jeden Fall insgesamt es ist anspruchsvoller geworden. Ich weiß nicht, ob sich die Leute über Social Media auch mehr hochschaukeln, ob das auch ein Faktor ist oder ob es einfach nur die Ansprüche sind. Sind die gestiegen aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube schon. Also kannst du eh nicht mehr früher vergleichen. So, das war auch das, was Stani uns immer erzählt hat. Ne? Früher, wie gesagt, Ball lang nach vorne, alle hinterher. Da war die Meute auf den Tribünen war glücklich. Und ja, mittlerweile ist halt... Ich glaube, das Anspruchsdenken ist halt so, die Leute sehen jetzt mittlerweile, war ja früher auch nicht gang und gäbe, wirklich jedes Champions-League-Spiel und wenn du dann Barcelona und Real Madrid guckst und Bayern München guckst und dann alle 2 Wochen zum Millern-Tor rennst, dann denkst du auch, das hat mit dem Sport, den ich im Fernsehen gesehen habe, nicht viel zu tun. Ne? Aber ist deswegen soll man, ich finde einfach die Kirche einfach mal im Dorf lassen. So. Und wenn du jetzt irgendwie irgendwo mal 1-0 gewinnst oder 2-0 gewinnst, dann ist auch okay, dann darf man sich auch über den Sieg freuen und ich glaube, wir hatten damals in der Regionalliga schon mal ein paar Spiele, wo es ähnlich so war, wo man sich für Siege fast schon entschuldigen musste, so, weil sie jetzt nicht so überragend waren. Ja, ist halt immer, also alle zufriedenstellen wirst du wahrscheinlich eh nicht können. Irgendjemand findet immer das Haar in der Suppe und ja, ist aber, wie gesagt, teils sehr abenteuerlich, aber mittlerweile sehe ich da durchaus auch ein bisschen Mäßigung in den Äußerungen. Im Netz ist ja eh immer leicht so, gerade, also Anonymität des Netzes ist ja, Facebook sieht man zumindest nochmal ein kleines Profilbild oder sowas. Das ist ja schon mal ganz einfach. Da kann man dann auch denen auch persönlich mal zugehen. schönes Anekdötchen jetzt nach dem Köln-Spiel zum Beispiel, hatte ich noch eine Autogrammstunde in der Haupttribüne. Da kam einer, ein netter Herr, ich sag mal so, boah, zwei Atü auf dem Kessel ungefähr. Und
ein netter Kerl, zwei Atü auf dem Kessel.
Und okay. Wollte mir weiß mal, wie schlecht das war. Und viele lassen ja auch so vom Ergebnis blenden, ne? Hm. Zeitung ja auch gerne mal. Also wenn du 1-0 gewinnst, hast du durchweg mal 1-2 Noten besser in der Zeitung, als wenn du die gleiche Leistung abrufst, aber nur 1-1 oder 2-1 verlierst. Kann ja auch mal sein, dass du einfach gut spielst, aber der Gegner besser ist. Und so war das gegen Köln ja auch. Also ich glaube, dass die ersten Minuten einfach richtig gut waren, aber Köln nach hinten raus einfach den reiferen Eindruck gemacht
hat. Anekdötchen, zweier Typ auf dem Kessel.
Genau. Und der wollte mir weismachen, dass es absolut war, von vorne bis hinten nichts. Und dann kamen auch diese ganzen Plattitüden, so, ja, mich gekämpft und war kein Wille und so, bis ich ihn wirklich persönlich angesprochen habe, warst du wirklich der Meinung, dass es ein schlechtes Spiel war? Denn hast du ein anderes Spiel gesehen als ich oder so? Und dann nach so nach 2-3 Minuten war das Spiel doch gar nicht so schlecht. Und nachher sind wir übereingekommen, dass es eigentlich ein richtig gutes Spiel war von beiden Seiten. Und so ist es denn. Aber im Netz kannst du halt nicht immer drauf reagieren. Da wird dann schnell was rausgeblasen und ja.
Weil was ich, ist ja klar, also mich interessiert, hast du jemanden sozusagen, du hast gesagt, du hast bei dir zu Hause geguckt. Gibt's Leute, auf deren Meinung du expertenmäßig sehr viel Wert legst? Also wo du sagst, hey, wie hast du das Spiel gesehen? Also gibt's da Leute, wo du dir so ein Feedback abholst, was positiv ist? Weil du hast ja jetzt gerade gesagt, in ganz vielen Fankreisen müsste man das eigentlich mal klarstellen, wie gucken die Fußball, wie sehen die Fußball? So, also dass die ganz andere Spiele sehen. Gibt's denn das positive Gegenbeispiel, wo du sozusagen was die oder der oder die, das sind Leute, die mir ganz wichtig sind, die mir ein Feedback geben über das Spiel, auf das ich viel gebe?
Trainer.
Das ist cool, das ist natürlich der erste, logisch. Nee, aber ich meine so mehr im Privaten jetzt. Also so vielleicht, also Leute, die jetzt nicht aus dem Funktionsteam kommen oder sowas, wo du dir sozusagen nochmal irgendwie auch eine Meinung abholst.
Ja, nee, selten eigentlich. Also klar unterhält man sich über viele Spiele und viele, mit denen ich früher auch zusammengespielt habe, mit denen unterhält man sich, das sind auch, mit denen man auch höherklassig gespielt hat, vielleicht so in der, und wenn es nur in der Jugend gewesen ist, aber eigentlich Regionalliga war damals auch schon eine starke Nummer und ja, mit denen unterhält man sich über Spiele, aber ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt auch, sondern man tauscht sich eher aus. Hm. Und wie gesagt, wenn es um sportliche Belange geht und wirklich eine Reflexion seiner eigenen Leistung haben möchte, dann ist nicht die Mopo, nicht die Bild, sondern eher der Trainer. Das sollte der erste Ansprechpartner sein.
Sebastian.
Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, dass wir dich das auch mal fragen wollten wegen der Noten. Du hast es mir selber schon angesprochen. Wie ist das als Spieler? Liest man die? Nimmt man die irgendwie zur Kenntnis? Ignoriert man die eigentlich?
Mit zunehmendem Alter ignoriert man sie immer mehr. Also klar, man kommt gar nicht drum herum. Also gerade wie ich, der jetzt jeden Tag zur Arbeit rennt oder so, der ist ja, mein Büro ist ganz hinten und wenn ich hinten angekommen bin und jedem Hallo gesagt habe, dann weiß ich eigentlich schon, was in der Zeitung steht, ohne dass ich irgendwas lesen möchte. So, dann kommen wir, was, schon wieder nur eine 4? Was ist denn da schon wieder los? Und solche Geschichten, ne? Und ja, teils ist die Benotung, wie gesagt, sehr, sehr abenteuerlich auch. Und aber es gibt auch, ohne einen Namen zu nennen, aber man kann ja in der Mopo Noten vergeben, also als User. Und ich habe schon Spieler gesehen, die sich selbst eins zurück. Früher war es noch möglich, mittlerweile geht es offensichtlich nicht mehr. Also bei sehr jungen Spielern ist das wirklich Thema, erster Blick auf die Note, Kicker, Mopo, Bild, was habe ich bekommen. Aber wie gesagt, mit zunehmendem Alter wird man da ruhiger und weiß erstens seine Leistung richtig oder richtiger einzuschätzen. Zweitens ist der Trainer gibt eigentlich das Feedback, was interessant ist.
Jetzt finde ich gerade ganz eine Sache ganz spannend. Entschuldige, genau, wir wollen uns ja beim Namen nennen. Da gibt's Noten, Schulnoten. Es gibt den Begriff, du hast Trainer gesagt, Fußballlehrer, so. Da gibt's jetzt Leute, die benoten euch, obwohl sie überhaupt kein Fußballlehrer oder sozusagen auf dieser Position sind.
Ja, teilweise ja niemals Fußball gespielt haben.
Okay, und wie ist das sozusagen? Also wie ernst kann man das nehmen oder wie gefiltert? Wie ist der Filter, den du dann einbaust oder ihr einbaut?
Ja, wie gesagt, das ist dann, wenn man länger dabei ist, dann weiß man halt, dass man auf die Meinung nicht auch nicht allzu viel Wert legen soll. Klar liest jeder gerne über sich irgendwie, dass er der beste Spieler des Spiels war und eine 1 gekriegt hat, aber wie gesagt, wenn es der Trainer nicht so sieht, bringt er es auch nicht weiter. Insofern gibt er das nicht wirklich Genugtuung und ja, du, ich will nicht sagen, man scheißt letztlich auf die Meinung der Medien, aber es ist schon, wie gesagt, man ist sich mit zunehmendem Alter bewusst, was die auch für eine Macht haben können. So, ich erinnere damals so an an Paddy Borger und so weiter, der, okay, wo wirklich die Sau durchs Dorf getrieben worden ist, ne, der wirklich sich tagelang irgendwas durchlesen musste, wie schlecht er eigentlich ist, mhm, und das ist mit Sicherheit nicht angenehm. Und wie gesagt, so richtig entziehen kannst du es eigentlich nicht, weil irgendjemand liest es immer, der das dir zuträgt. Aber ich glaube schon, dass du irgendwie glücklicher bist, wenn du nicht jeden Tag in die Zeitung guckst.
Hast du auch gesehen, wie die, du weißt, kriegst ja auch mit, wie die Noten vergeben werden, ne? Wenn. Nee, kennst du das nicht? Kennst du das nicht? Wenn die ganzen Bild, Mopo, Armblatt sozusagen ihre Interviews gemacht haben und die sich dann abquatschen, ey, was gibst du denen, was hast du, dann ja, haben die alle ihre Steno-Zettelchen und hocken zusammen und sagen, ja, was gibst du, Poller? Ja, okay, und so.
Also ja,
so
teilweise divergiert das wirklich so. Mittlerweile kriegst du ja nach jedem Spiel, keine Ahnung, wie viel Ballkontakt du hattest, was du gelaufen bist, wie schnell du gelaufen bist, wo du gelaufen bist und so weiter. Teilweise divergiert es ja auch extremst. Also ich weiß, dass ich irgendwann mal so dieses typische, wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst mit der Leistung, irgendwie zu viele Fehlpässe, so hatte eine Passquote von 92% oder sowas, wo du auch denkst, ja gut, dann ist es auch das, ne? Dann braucht man sich auch keine Gedanken mehr drüber machen, dass die 8% hier zu viel waren, dann okay.
Ist Christoph schon mal ein hat Trainer, den Namen gehoben. Ja, ist er, und zwar ob eigentlich, apropos Fußballlehrer, schon mal ein Trainer von dir irgendwann auf die Idee gekommen, selber Noten zu vergeben?
Das ist genau eine gute Frage, ja.
Wieso, nach dem Spiel, so wirklich?
Nee. Ja, vorm Spiel wäre ein bisschen gemein. Obwohl wäre eigentlich ganz gut. Boller, heute aber mal eine 1, sonst aber.
Nee. Also ist schon, dass es, ich glücklicherweise Trainer hatte, die viel mit der Mannschaft gesprochen haben, und aber ist jetzt nicht irgendwie Schulnotensystem, sondern eher so, das war gut, das war schlecht. So, gucken natürlich auch auf die Werte, die du hattest. Gibt immer welche, die einen Schwerpunkt anders legen, so wo Laufleistung über alles ist. So hat mir natürlich in Aalen jetzt überragen, wobei ich immer noch davon ausgehe, dass die Kameras falsch justiert sind. 131 Kilometer ist schon ein Brett.
Das stimmt.
Muss man sagen, ey. Also es ist ja, Borussia Dortmund läuft schon viel, aber ich glaube, die hatten als Höchstsatz 126 oder sowas. Und da nochmal. Oder ist Schauner immer hin und her? Das habe ich nicht. Hat der 15 Kilometer abgerissen im 16er.
Na, weil es kalt war.
Ja, genau, kann natürlich sein, ja.
Nichts zu tun und kalt.
Also Tricks, wie man so automatische Messsysteme manipuliert, das kann ich mir so richtig vorstellen. Ein bisschen so, als wäre dann wieder so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling, so, wie man dem System ein Schnippchen schlagen kann.
Aber das ist auch wieder so. Bei der Klausur. So jedes. Und
irgendwann bei 800 Kilometer fällt es dann langsam auf, dann müsst ihr wieder ein bisschen runterpegeln.
Ja. Ich fand's also auch diese Werte, dass du jetzt wirklich komplett auseinandergenommen wirst, ne, finde ich einerseits ganz spannend, um nochmal drauf zu gucken, aber in der Elf-Freunde hatte Christian Streich mal ein nettes Interview, wo er sagt, so, er kriegt auch nach jedem Spiel irgendwie so ein Pamphlet, aber er sieht ja schon selber, ob er jetzt einer einen Ball annehmen kann oder nicht, so braucht er nicht wirklich haben, und vor allem ist das auch so, man dreht sich das ja immer so, wie man es haben möchte, ne? Jetzt gewinnst du in Aalen 1-0, hast 131 Kilometer Laufleistung, und sagen alle, ja, weil wir so viel gerannt sind, haben wir auch 1-0 gewonnen, spielst du 1-1, oder andere sagen, trotz dessen, dass wir so viel gelaufen sind, gewinnen wir nur 1-0, und also, ich weiß noch, André Schubert hatte uns immer mal vorgehalten, da hatten wir, glaube ich, einen Rekord, 122 Kilometer gegen Eintracht Frankfurt kurz vor der Winterpause, und das war dann der Gradmesser, und über 120 Kilometer hätte es 2 Tage freigegeben. Haben wir aber nie wieder geschafft, komischerweise. Oh Gott. Und aber die Erklärung war ganz einfach, weil wir gegen Eintracht Frankfurt nur hinterhergelaufen sind. So, immer nur von links nach rechts und hin und her, haben 2 Konter gefahren, danke, 2 gewonnen, aber wie gesagt, auch Laufleistung sagt nicht wirklich was aus.
Sebastian hat sich noch gemeldet.
Genau, auf die Statistiken wollte ich nämlich auch noch eingehen. Es ist zum einen zu der Laufleistung, weil das wird dann ja auch im Netz immer gerne diskutiert. Dann ist so die eine Fraktion, super, die laufen zu viel, so viel. Und die andere Fraktion ist, die laufen ja die falschen Wege, deswegen müssen sie so weit laufen.
Ja, oder laufen hinterher.
Genau, ja. Aber du hast es jetzt so ein bisschen schon vorab beantwortet, aber nutzt ihr das denn überhaupt im täglichen Training irgendwie, oder ist es eher so ein nice to have und man weiß halt, ja, okay, wir sind viel gelaufen. So.
Ja, das. Also ich weiß nicht, was das Trainerteam damit jetzt noch anfängt, ob die damit ihr neues Büro tapezieren oder also mir, wie gesagt, man nimmt das zur Kenntnis so, und ist ja auch mal schön, wenn man so, keine Ahnung, irgendwann mal 14 Kilometer gelaufen ist im Spiel, so dass man sagt, oh, da war ich aber gut unterwegs, aber wie gesagt, zu viel Meinung sollte man da nicht drauflegen. Ist ja auch gerne, wenn man so verloren hat, denn kommen dann ja auch gerne immer so, die haben ja nicht eine gelbe Karte gekriegt oder sowas. Ne? Das ist ja auch, also Zweikämpfe ja, viele Zweikämpfe ja, man will ja einen Ball gewinnen, man will ja keine gelbe Karte kriegen. Insofern gibt es da auch wieder Leute, die sagen, oh, ohne gelbe Karte kannst du ja auch das Spiel nicht umbiegen und so weiter. Klar kann man mal ein Zeichen setzen, mal einen umtreten, aber heutzutage ist das ja auch immer so ein Thema. Früher so, zu Froschis Zeiten, so kommen wir auch noch zu, da kommt man ja auch mal direkt über die Bande treten und hat gelb gekriegt. Heutzutage kriegst du ja gleich rot und 4 Spiele Sperre oder so. Also das ist ja auch nicht mehr ganz so einfach.
Christoph.
Ich kann es mir nicht vergleichen, mal wieder die Lücke im System irgendwie zu suchen. Laufen die Kameras oder messen die eigentlich auch, wenn gerade abgepfiffen ist, sodass man also quasi, wenn einer, sagen wir, Gegenspieler liegt verletzt auf dem Rasen, ja, man hat so ein bisschen Zeit und kannst du so entspannen.
Ja, das ist
zweimal
ja
das Spielfeld umrunden, richtig, und hast gleich wieder 5 Kilometer mehr auf der
Uhr. Sören Gonter hat mir neulich erst erzählt, er ist nach einer Standardsituation vorne im gegnerischen 16er gewesen. Es wurde Foulspiel gepfiffen, er ist zurückgetrappt und hat durch den Mittelkreis einen Sprint gezogen. Und das war der schnellste Lauf im Spiel, irgendwie mit 34, noch was km/h. Er wollte es einfach mal testen.
Alles klar, echt?
Das ist ja krass. Deswegen sagen wir, so bei der Vorgabe von André, dass mit über 120 Kilometer Laufleistung 2 Tage Freisen, haben wir gesagt, Schauner, egal, lauf hin und her, das ist... Mensch, Wochenende frei.
Das kann man doch demnächst auch einfach schon vor dem Aufstellen im Mittelkreis schon mal durchziehen. Den Einlaufkindern total abhauen. Die sehen nur noch euren Staub quasi, den ihr aufwirbelt. Aber dann habt ihr schon mal alle...
Oh, übrigens, böser Unfall neulich. Nicht gegen Köln, das Spiel davor. Was war das?
Ahlen. Oder Heimspiel.
Cottbus. Heimspiel. Cottbus. Oh ja, fieser Unfall bei den Einlaufkindern.
Echt?
Eins hat leider gestrauchelt und hat irgendwie so 2, 3 mitgerissen. Aber nichts passiert.
Oder wie die Dominosteine
sind? Ja, genau.
Aber wo war das dann? Auf dem Platz noch? Oder
ja, was? Auf dem Platz noch. Shit. Der eine kam straucheln und die anderen beiden, die hinter ihm liefen, haben es nicht wirklich gesehen, haben sie auch darüber und Kettenreaktion.
Beim Zurücklaufen.
Ja, ja. Die sprinten ja auch immer.
Ja, die haben mir eigentlich immer in die Spitze.
Wir haben ja früher immer auf unsere Kinder so mal, ne? Wenn ich den hatte und den großen Blonden. Und
habt ihr gesagt,
lauf, lauf!
Die wetten, welches.
Ja, wir haben ja letztens die Einlaufkinder-Väter-Diskussion gehabt, ob Einlaufkinder-Väter denn wetten dürfen, weil mein Sohn hatte bis vor kurzem eine 100%-Quote, 3-mal eingelaufen, 3-mal an der Hand des Siegers.
Oh.
Einmal bei Henschel Ulzburg und 2-mal bei uns. Leider beides mal beim Gast, also gegen Aue und gegen Hertha. Und jetzt gegen Sandhausen hat er es das erste Mal geschafft, bei einem von uns an die Hand zu kommen, bei Marcel Halstenberg. Ja, 0-0, blöd.
Naja.
Aber ungeschlagen weiterhin, also läuft.
Aber da hätte ich vielleicht nochmal, darf ich das jetzt, ja, ich darf es nicht sagen, wahrscheinlich. Für den Verein nochmal eine kleine, es kommen ja so Einlauf, also ich kenne das, weil mein Bruder zum Beispiel in Jugendmannschaft trainiert und die durften auch mal einlaufen. Und jetzt kommen da irgendwie 12 Kinder oder 15 Kinder aus diesem Verein, müssen natürlich auch irgendwie hierher kommen. Das heißt, irgendwie 5, 6 Eltern stellen sie zur Verfügung und fahren hierher. Es darf aber nur eine Begleitperson mit denen ins Stadion. Die anderen müssen sich eine Karte kaufen. Das ist natürlich ein Ding, was man mal überleben könnte.
Also bei den Rabauken ist es so, du kriegst 2 Karten, wovon eine umsonst ist quasi für das Kind und die andere zahlst du, ich weiß gar nicht, 13 Euro, glaube ich, waren das. Und du hast aber 2 Karten und das Kind geht ja sowieso mit den Betreuern rein. Also theoretisch könnten beide Eltern rein, dann musst du aber halt das Kind auf den Schoß nehmen oder so. Das ist natürlich je nach Alter, okay, gut oder nicht gut, kann man aber natürlich grundsätzlich machen. Also beim
Einlaufkind zum Schoßkind, das ist doch aber eine gemeine Entwicklung dann.
Also mein Sohn ist jetzt mit 5,5, ich habe da keine Lust mehr, den 90 Minuten auf dem Schoß zu haben. Also ich bin froh, dass wir jetzt inzwischen für ihn einen eigenen Platz auf der Gegend gerade haben. Also das wäre
vor allem, wenn er gerade noch mit den Profis eingelaufen ist, sozusagen.
Dann ist er noch viel breiter.
Irgendwie, ja, sozusagen.
Hat er Autogrammkarten? Sohnemann?
Als Einlauf.
Du meinst jetzt eigene, die er unterschreibt oder schon gesammelt?
Ja, wer sitzt da schon? Also ich meine, ne, da, es gibt ja nicht so viele Leute, die in der Gegend gerade sitzen, saßen oder standen, die dann tatsächlich mal auf den Rasen gelaufen sind. Da fallen mir neben deinem Sohn Boller ein und noch, weiß nicht. Also ich werde das so jetzt nicht mehr.
Fanclub-Turnier.
Fanclub-Turnier.
Ja, oder irgendein Aufstieg.
Ja, okay, stimmt. Ja,
habt ihr Autogrammkarten?
Aber im Punkt.
Wir?
Nee.
Bei Fanclub-Turnier. Warum sollte ich dir was unterschreiben? Du hast gesagt, du liest natürlich auch die Facebook-Kommentare. Was, wenn du sagst, Zeitungen werden mir eh schon zugetragen, wie informierst du dich denn sonst? Beziehungsweise woher weißt du, dass die Fans sagen, das war alles scheiße oder das war alles gut? Was?
In erster Linie über den Account, den ich geschaltet habe, ne? Also was da so an Nachspielen, klar ist das auch immer alles. Ist alles gut, ich immer alles eher harmonisiert bei mir so, ne? Wie gesagt, weil auch Facebook ist ja nicht so ganz anonym. Ich habe früher gerne Forum gelesen.
Mutig.
Ja, eben. Man lebt auch glücklicher, ohne Forum zu lesen. Nee, habe ich vor ein paar Jahren mal mit aufgehört. Vielleicht sollte ich mal wieder reingucken.
Nee,
gerade was Spannendes? Nee? Okay.
Also Ultra-Diskussionen sind natürlich immer toll, aber das liest sich dann auf Seite 150 auch nicht besser als auf Seite 2.
Da steht doch das Gleiche.
Ja.
Fängt irgendwann wieder von vorne an, ne? Genau.
Okay. Möchte noch jemand was zum Auswärtssieg in Aalen ergänzen? Ich habe mich sehr gefreut für
Christopher
Nöte.
Oh ja.
Achso, stimmt, aber egal, mach, erzähl.
Also
wir haben noch einen, haben wir noch, weil wir haben da so ein kleines Erlebnis gehabt. Ich habe zum ersten Mal ein wunderschönes Banner gesehen, weil der Auswärtsblock ist ja da sozusagen so freistehend auf der Hintertortribüne irgendwie. Und da gab es so ein schönes Banner am Zaun unter Linden. Und ich wusste nicht, was unter Linden ist sozusagen. Also das ist so ein weißes Banner. Und da sieht man so braun das Millerntor, so ein bisschen Oldschool-Grafik irgendwie. Und ja, die Reisegruppe des Fanladens mit dem ICE war eine durchaus überschaubare.
Ja, die wollten ja alle mit dem Bus fahren, aber die sind halt nicht angekommen. War eigentlich auch gar nicht zum Lachen. Ja, der Fanladenbus ist verreckt in Göttingen. Die Geschichte erzähle ich jetzt erstmal kurz.
Oh ja.
Kurz, in der gebotenen Kürze. Die sind gekommen bis Göttingen, dann ist der Bus verreckt. Dann wurden die nach langer Zeit irgendwie auf dem Rasthof Göttingen geschleppt und dann sollte die Elektronik resettet werden und dann sollte es weitergehen. Hat natürlich nicht geklappt. Dann wurden die von irgendeinem Linienbus bis zum Göttinger Hauptbahnhof gefahren. Da war es dann aber schon so spät, dass sie nicht mehr in Zug steigen konnten. Also sie hätten es nicht mehr bis zum Spiel geschafft. Alle genervt. Na gut, dann gab es irgendwann einen Bus, der meinte, wir bringen euch zurück. Wahrscheinlich wollt ihr ja irgendwo Fußball gucken. Ja, wir rufen mal Rasthof Allertal an. Ob die Sky haben? Haben sie angerufen? Ja, haben wir Sky. Machen wir ihnen an, welche Spiele auch immer sie gucken wollen. Ja, ist klar. Dann ist der Bus nach Allertal gefahren und aus Hamburg sollte ein Bus die dann da abholen, damit sie zumindest nach Hause kommen. Ne? Dann stehen die da, 13 Uhr, winken dem Bus hinterher, tschüss, gehen in die Raste. Ja, mach mal Fußball an. Hä? Was für Fußball? Ja, Sky, wir hatten noch angerufen. Hä? Wer hat überhaupt keine angerufen? Ja, danke. 10 Stunden nach Abfahrt, 150 Kilometer von Hamburg entfernt und das Spiel nicht gesehen. Also ich glaube, viel schlechter geht's tatsächlich nicht. Das war schon, da ist die Stimmung dann nochmal so ein bisschen gekippt. Ich bin echt ganz froh, dass ich den Bus nicht geleitet habe, muss ich sagen. Respekt vor Sven und Kolja. Oh
Mann, ey. Das war Svens erster richtiger Bus nach einer U18-Tour, habe ich mir sagen lassen.
Ja, also, genau.
Jetzt müsst ihr euch echt überlegen, ob der nochmal darf.
Schlechte Premiere, ne? Oh Mann, ey.
Aber der Arme. Bei der Geschichte muss ich ganz liebe Grüße an Jens von der Breitseite schicken, weil der war in dem Bus und damit ist seine Serie von, ich glaube, 167 Spielen in Folge gerissen. Ach,
wie bitte. Boah, nein, ehrlich? Hm.
Ligaspiel, hey, Pokal lässt er immer aus.
Wohl weißlich.
Das ist eine Spiel. Verstehe nicht.
Krass, ne, auf alle Fälle war das Ding dann so, dass dann die kleine 7-Leute-Reisegruppe...
10 waren es.
10? Okay. Ja, ich habe Platz Nummer 9 gehabt, das fand ich auch ganz cool. Also
10 Leute.
Hat auch Glück gebracht, der Nummer 9. Egal. Gab's dann da in Stuttgart, gab's dann verlustig, da wurde dieses unter den Linden Banner sozusagen,
Unter Linden, nicht den.
Nicht unter den Linden, sondern unter Linden. Und ist ein Fanclub, ich meine, ist keiner da, aber das, weil die sich immer hier an den Bäumen getroffen haben, an der Gegengrade. Ah. Und die im Botanischen nicht so bewandert waren, haben die gesagt, Mensch, wir treffen uns wieder unter Linden.
Sind aber Pappeln gewesen.
Ja, ich weiß. So. Aber das wird jetzt in Dresden sozusagen im Gästeblock oder im Heimblock wahrscheinlich irgendwann aufgehängt werden und dann verbrannt werden, zerrissen werden oder sonst was. Also ich habe das nicht richtig mitbekommen. Es gab nur Polizeigerenne am Gleis. Bundespolizei rannte und so und irgendwie, was ist los? Ja, irgendwie hier gab's Banner wurde geklaut. Und der liebe Jan hat das dann auch so geschildert, wie das so passiert ist, also wo sich 3 Dresdner da aufstellen, 3 da, wenn einer abhaut, dann sind das die einen übers Bein springen lassen und so weiter und so fort, und ein anderer aus dieser Reisegruppe hat dann irgendwie die Polizei gerufen und die waren dann da und waren so ein bisschen komisch, weil, ja, wer hat denn nun die Polizei gerufen? So, ja, hier, und wir werden verarscht irgendwie, ja, da müssen sie doch auch irgendwie jetzt hier, also waren da sehr pampig so irgendwie unterwegs und weiß nicht, du warst da mit beschäftigt oder hast sie da mitbekommen?
Ja, genau, ich hab dann einfach, aber ich war ja auch nicht dabei, wir sind ja quasi gleichzeitig.
Die haben dich doch da angetextet, das war doch so.
Naja, ich habe halt erstmal gesagt, was gibt's denn so, was ist denn los? Und ja, wir wurden hier gerufen und dann meinte ich, ja, dann ist ja alles gut, dann wurden sie gerufen, so von wem denn? Ja, das weiß ich doch nicht, ja, ich ja auch nicht, deswegen frage ich ja. Also, ich fand mich eigentlich total freundlich,
ja,
aber.
Ja, warst du auch. Also, das war danke. Halt so, also ich fand das mal so lustig, so, dass dieses, Verdrossenheit, so was ist denn jetzt hier los, so, also diese eigene Nicht-Informiertheit, die da war, sozusagen, die wurde gleich so übertragen. Sie müssen doch, wer war es denn, was war los und so weiter. Das war irgendwie spannend. So.
Zum Schluss wurden sie aber freundlicher. Das muss ich jetzt mal zur...
Ich hab das ja auch nicht bis zu Ende verfolgt.
Genau, dann ja, wurden die halt noch interviewt sozusagen, was geklaut oder geraubt ist es dann ja, was geraubt wurde. Und dann haben die da ihre Ermittlungen aufgenommen und der Zug ist aus dem Bahnhof gefahren. Keine Ahnung, wie das jetzt weitergegangen ist, weiß ich auch nicht. Es gibt auf jeden Fall ein neues Unterlinden-Banner. Jan war schon beim nächsten Heimspiel da und meinte, oh ey, das nervt mich auch alles, wir haben jetzt aber ein neues gemacht. So, ist ja auch die richtige Antwort, glaube ich.
Ja, auflösen wäre ja Schwachsinn, das können andere Gruppen machen.
Ja, ja, ich glaube, da hat er, glaube ich, auch keine 3 Sekunden drüber nachgedacht.
Wäre auch albern. Ja, Christopher Nöte.
Genau.
Lass ich mal so stehen. Nein,
die neun. Ich brauche jetzt immer die neun irgendwie, oder die bei den Reisegruppen.
Ja, dieses Jahr fahren wir nicht mehr mit dem Zug.
Schade.
Montags nach München. Da fährt kein Zug mehr zurück.
Der Nachtzug, den stellen sie ein, da muss man doch sich jetzt nochmal die letzte Tour mit sichern.
Ja, aber das ist jetzt um 4 oder so, ne? Ah,
okay.
Das ist echt spät.
Aber im Flieger kann er sich ja auch irgendwie Platz 9 sichern.
Das stimmt, aber das musst du alleine buchen, wir buchen.
Grundsätzlich ja, wir können hier auch
München.
Hier beim Podcast jetzt, dann kriegst du die 9.
Den Platz Nummer 9, ne?
Ja, ja, ich finde auch, wir sollten so im Stammtischfähnchen und so gedöns, so allmählich sollten wir damit jetzt auch mal anfangen. Du kriegst die 17, kannst du dir merken. ich muss noch überlegen. was wollte ich eigentlich sagen? Richtig, das mit Nöte. Was ich ja besonders toll an dem Tourfall fand, war, dass es zumindest für mich persönlich aus einer Verwünschung hinausfiel, weil ich mir 100% sicher war, dass das wieder dieser Schlenker war, der dann dazu führt, dass nicht rechtzeitig aufs Tor geschossen wird. Und genau da hat der gute Mann mich aber sowas von... Ja. alt aussehen lassen, weil er das also sowas von cool eingeschoben hat, dass ich glaube ich jetzt in Zukunft erstmal ein bisschen warte, bis ich
ab und zu klappt auch mal ein Trick, ja.
Schönes Zitat, ey.
Na, im Stadion war es eher also, so, ja, oh, nee, oh. So, irgendwie. Ja,
also hat er überragend gemacht, ne? Und mich, also um mal Wolf aufzugreifen, mich freut es auch für Christopher Nöte, denn sind wir eigentlich fast wieder beim alten Thema, auch der kommt mir in der öffentlichen Betrachtung irgendwie zu schlecht weg. Also wirkt immer ein bisschen, also jetzt gegen Köln so auch ein bisschen alleingelassen auf weiter Flur da vorne, aber der tut und macht und auch das kann man nur sagen, vielleicht um sich mal auch eine Meinung vom Spieler einzuholen, auch vielleicht mal Trainingsbetrieb vorbeigucken, denn also der hat schon Qualität, muss man ehrlich sagen. Also das ist ein richtig, richtig guter Stürmer, richtig technisch versiert und hat auch einen guten Abschluss und hat halt auch ein scheiß Jahr hinter sich, ne? Darf man nie unterschätzen, also ist schwer, wenn man so ein halbes Jahr bis Jahr nicht wirklich gespielt hat, denn sofort auf dem Punkt wieder da zu sein, aber an Chris werden wir noch unsere Freude haben, da bin ich ganz sicher.
Welcher Spieler kommt denn zu gut weg in der?
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ich wollte noch zu den Benotungen sagen. Ich habe eine Story, als wir aus der noch in der Regionalliga waren. Da gab es im Kicker für die Regionalliga noch keine Noten, aber es waren immer ein oder zwei Spieler gefettet.
Fett gedruckt.
Und ich weiß nicht, war das bei dir oder war das bei Heiko, wo in der Zugfahrt zurück der damalige, der für den Kicker da war, sagte, hier komm, sag mal, welchen mache ich denn diesmal? Und dann hat Heiko gesagt, oh, der Gunesch ist ein Netter. Und schwupps, Gunesch gefettet.
Nee, ich war das nicht. Ich habe in der Regionalliga noch nicht im Verein gearbeitet.
Dann war das Heiko. Ja, wunderbar. Noch jemand was zu Aalen? Oder haken wir dieses Dorf ab? Kopfschütteln.
Gut, alles gesagt.
Ja, dann der FC. Christoph, erzähl doch mal, wie war's?
Anfang stürmisch, dann dummerweise ein bisschen viel Köln für meinen Geschmack, aber auch dann letzten Endes ein verdientes, herzergreifendes, donnerndes You'll Never Walk Alone von den Rängen. Ich hatte nach dem Spiel das Glück, noch Wolfgang Niedecken zu treffen, den Babmann, und der war natürlich als Kölner nun hoch erfreut über das 3:0. Aber was den mit am meisten geflasht hat an dem Tag, war eben tatsächlich, dass es Fans gibt, die bei einem 0:3 gegen ihre Mannschaft dermaßen donnernd das eigene Team supporten. Und da musst du dann schon sagen, naja, also in Köln würden die Leute jetzt zwar nicht pfeifen, aber also so laut dann vielleicht nicht. Und solche Momente finde ich auch immer wieder schön und wichtig und in dem Fall eben auch verdient, weil wenn man sich das nochmal anguckt, war da wirklich schon auch sehr viel, sehr, sehr Ordentliches zu sehen. Vor allen Dingen der berühmte Einsatz war gar keine Frage da, die Torchancen waren da, das Glück war nicht unbedingt so da. Bisschen unheimlich fand ich das 2:0, da sah es ohne große Kenntnis, wie meine Abwehr jetzt irgendwie nun zu führen hat, fand ich halt einfach das mit einem einzigen Pass, der natürlich super klug war, der Pass.
Wollte ich gerade sagen.
Sahen wir aber echt völlig demontiert aus.
Aber das war einfach super gemacht, oder?
Also ja. Ich meine, muss man schon sagen, Köln hat schon eine brutale Qualität, ne? Wenn du siehst, dass da irgendwie noch so ein Bröker und ein Pesko reinkommt beim Zweitligisten, dann ist das schon nicht so schlecht, ne? Auch was sie da auf dem Platz stehen haben mit Helmes und Uja und auch Lehmann und wie sie allein Risse, also das ist schon Halfa, genau. Das ist schon das gehobene Zweitligamaß, wenn nicht sogar noch mehr. Also insofern soll man sich auch gar nicht kriegen. Klar ist das, ich glaube, dass wir richtig gut angefangen haben, ne? Richtig Alarm auf Hürde. Ich glaube, die ersten 10 Minuten wusste Köln gar nicht, dass wir einen 16er haben. Und ja, dann wäre es natürlich kalt erwischt nach einer Standard. Wieder mal
eine Ecke.
Ja, und das 2-0 war einfach super gemacht. Da war ein bisschen so Saft raus, hatte ich das Gefühl so. Und wo ich Gänsehaut hatte, war ja nach der roten Karte, ne? So, da war wirklich komplett alle Tribünen. Das war wirklich.
Aber das ist ja auch was ich als Fan irgendwie immer super finde, wenn man dann entweder, wenn es eine rote Karte gegen uns gibt oder wenn man so generell den Schiri anfängt zu hassen, so ein bisschen, weil dann irgendwie Alarm kommt. Ich erinnere mich an irgendein Spiel gegen Dortmund vor unglaublich lange her. Ich glaube, vorletztes Mal Bundesliga oder so, wo auch irgendwie das Publikum sich dann mit dem Schiri anlegte und dann kriegt man irgendwann Gänsehaut, weil plötzlich alle stehen und alle Radau machen und alle irgendwie plötzlich emotional dabei sind.
Hoffenheim damals war da auch so ein extremes Spiel.
Hoffenheim war groß.
Mit Herrn Gräfe. Wobei der cool ist, muss man ehrlich sagen. Also es gibt ja wirklich Schiedsrichter, wo man sagen muss, puh, also schleppen mit der Kommunikation, aber Gräfe ist echt, der ist ja auch lustig. Also ich erinnere mich, ich habe das schon mal erzählt, als mein Büchlein vorgestellt worden ist, da war ja noch ein bisschen persönliches Gespräch. So, er hat Ebbe und Flo waren im Spiel gegen, lass mich lügen, ich glaube in Koblenz oder sowas, oder in Nürnberg, glaube ich, hat er gepfiffen und hat aber ein paar dubiose Entscheidungen getroffen und dann hat Flo zu Ebbe laut gerufen, neben ihm stehend, hey Ebbe, komm, der pfeift uns hier nicht kaputt. Und dann dreht Gräfe sich nicht zu ihm um und sagt, ach komm, weil du hier spielst, mein Nacht um 3:30. Also der ist echt genauso wie hier unser Django aus Mainz.
Ne? Ja, Django Metzen, der war
mit seinen beiden Doppelgelb und so. Der hat sich ja schon, ging ja im Spielertunnel vor, im Spiel ging es ja schon los, dass er sagte, alle fertig, okay, auf geht's Cowboys. So, ne? Das ist schon stark.
Ich habe Montag Lutz Wagner getroffen auf so einer Veranstaltung. Von so einer Uni Salzgitter gab es so eine Diskussionsrunde zu Rassismus und er macht irgendwie hessische Schiedsrichter gegen Rassismus oder so. Und mit dem habe ich mich danach unterhalten. Der ist auch super lustig.
Ja.
Und der hat damals das Oberhausen-Spiel, wisst ihr, dieses Nicht-Abstiegsspiel Ivan Klasnitz, Markus Marien und so, gepfiffen. Und er meinte, wenn er heute gefragt würde, was das emotionalste und tollste Spiel gewesen wäre, was er jemals gepfiffen hätte, wäre das Spiel gewesen. Also extra noch zu uns hingekommen. Ich war da mit Mike Lindmeier von Spiegel Online. Dachte, Sie sind doch beide St. Pauli-Fans. Können Sie sich noch an das Spiel erinnern? Und dann mal, ja, das sage ich.
Durchaus.
Ja, genau. Und wir beiden meinten, oh ja, das Spiel war echt so eins der viel besser als Aufstieg und so, viel emotionaler. Und er meinte, ja, also sowas habe ich nie wieder erlebt. Und ja, er war auch total lustig.
War aber auch ein Highlight-Spiel. Ne?
Ja.
Mit dem Ausgang.
Finde ich echt auch ein interessantes Thema, denke ich.
Auch Rafati war immer voll angetan vom Millern-Tor. Also lief auch im Spiel an einem vorbei und sagte, boah, ist das geil hier, wie immer so. Ich weiß nicht, beim 0-2 gegen 60 zurück und 4-2 gewonnen. Nach 3-2 sagte er, boah, ist ja wie immer super geil hier. Gibt ja auch Schlimmeres, als hier zu pfeifen, muss man auch sagen. Freitagabend dennoch, schön.
Wolfgang Niedecken zu treffen danach, da bin ich aber froh, dass zum Glück. Ganz froh, dass mir das nicht passiert ist.
Gibt's denn auch Schiedsrichter, die du gar nicht magst? Also ich persönlich habe ja...
Darf ich das sagen? Hören die mit?
Ich sag mal, du kannst ja nicken, das sieht denn keiner. Ich sag jetzt mal, ich schmeiß mal den Namen Aytekin in den Raum.
Nö, geht. Ist eigentlich sehr... sehr, sehr kommunikativ. Also ich mag es ja nicht, wenn einer so auf arrogant und dich gar nicht anguckt und dich gleich anschreit, so wenn gar nichts los ist. Jetzt beim FC Augsburg gab es ja eine Diskussion mit dem Schiedsrichter und
Herr Gagelmann.
Da saß ich zu Hause auf der Couch und habe gesagt, jo, so ist er. Also da habe ich auch so meine Erfahrung mal gemacht. Also ich nicht, aber ich habe es gehört, dass ein Spieler von uns die Erfahrung gemacht hat.
Okay, ich habe Aytekin habe ich gefressen seit dem Schalke-Spiel. Also gar nicht wegen dem Abbruch so. Ich meine, das muss er dann machen, aber die gefühlt 15 Situationen vorher, die alle 50-50 waren und alle einseitig für Schalke ausgingen. Seitdem mache ich den nicht mehr sehen. Aber egal.
Battle King genannt, aber naja.
Ist auch es gibt diesen schönen Spruch, Gott erschuf ganz ohne Sinn, Sippel, Brüch und Eitekin.
Ja. Brüch, Brüch ist übrigens, duzt ja alle und spricht sie auch mit Vornamen an.
Sonst wird gesiezt?
Ja, teilweise schon.
Und wenn man den dann duzt, du Doktor?
Ja, auch nicht schlimm. Aber gibt ja auch so ein paar, gibt ja auch viele Polizisten, die pfeifen, ne? Und wir Randgruppe müssen ja zusammenhalten, sag ich mal, aber kommt irgendwie nicht so ganz.
Wie, was ist die Randgruppe der pfeifenden Polizisten? Oder welche meintest du
gerade? Polizisten allgemein.
Ah, okay. Oh, Randgruppe?
Deklariere ich jetzt als Randgruppe.
Oh, okay, das ist ja mutig.
Gibt's denn da mehr Polizisten, die im Rang über dir sind oder unter dir oder alles ist?
Eigentlich alle. Aber ich glaube, Weiner ist ja nicht sogar Rat oder sowas.
Also
oder?
Alle über dir?
Ja, ja.
Musst du dann nicht irgendwie grüßen?
Salutieren.
Nein, nein. Mit Frau Steinhaus hat man ein gutes Verhältnis so bis zum Oberhausenspiel gehabt, wo sie uns ein Tor wegpfeift, aber nee, nee. Das ist halt immer gibt Schiedsrichter, die sagen, kommen dann gerne auch zum Kapitän und sagen, du, sag mal eurem Torwart, der soll beim Abschlag nicht immer über den 16er treten, sonst muss ich irgendwann ein Handspiel pfeifen. Und es gibt halt Leute, die pfeifen das direkt und sagen, ja, so ist ja halt die Regel. Also insofern gibt's da durchaus angenehme Zeitgenossen und nicht so angenehme. Wie überall.
Ja, durchaus. Über Notengebung habe ich mir aufgeschrieben, können wir da nochmal sprechen, weil der Kicker explizit allen Kölnern gefühlt eine 2 gegeben hat und uns komplett kollektiv eine 5, wo ich dann echt gesagt habe,
ja, weil du 3-0 verloren hast. Nicht. Das ist wieder das Ding.
Da habe ich jetzt natürlich dann geguckt, wer hat das ganze Ding geschrieben und das war mein, eigentlich mache ich ihn ganz gerne, Stefan Krause von der Mopo. Und den habe ich dann über Twitter mal
angeschrieben. Boller verzieht das Gesicht, als hätte er eine saure Zitrone gebissen.
Den habe ich über Twitter dann mal angeschrieben, sag mal hier, wie ist denn so? Wie kommst du denn darauf? Und kam natürlich, ja, subjektiv und ich kann für jeden Einzelnen, wo ich das gemacht habe, auch einen Grund herbeiführen. Also es waren 5 oder 6 Leute, glaube ich. Unter anderem Buchtmann zum Beispiel, wo ich völlig gar nicht verstehe, wie man ihm da bei dem Spiel eine 5 geben kann. Wie ist denn das? Ich meine, ihr kennt die Leute, ihr seht die täglich, die über euch schreiben und dann haut euch einer so dermaßen in die Pfanne. Kann man dem am nächsten Tag noch ins Gesicht sehen oder geht man da vorbei?
Ich glaube, einige, wenn es zu hart wird, einige beschweren sich auch so über die entsprechenden Kanäle denn, so Pressesprecher, der soll ihm mal sagen, fühlt sich jetzt irgendwie die letzten Wochen ein bisschen ungerecht behandelt oder sowas. Ansonsten, das geht auch wieder vorbei, so lass ich schreiben. Wie gesagt, das ist irgendwann legst du da keinen Wert mehr drauf und dann ist wirklich, dann können sie auch eine 6 geben.
Aber dass ihr wie Schalke jetzt jüngst das ZDF boykottiert.
Nein, so weit ist es noch nicht.
Ja, fand ich auch sehr, sehr unsouverän von Herrn Held.
Ja, vor allem ist es völliger Quatsch. Ich gucke auch lieber Dortmund als Schalke.
Natürlich. Ja.
Also, sicher. Und ich glaube, das geht allen so. Und es ist scheißegal, ob das um was geht oder nicht. Also ich finde beide Vereine nicht besonders sympathisch. Also jetzt weg von der Sympathie ist der Fußball von Dortmund halt wesentlich attraktiver als der von Schalke. Und dann ist das halt so. Mein Gott, ja, das sollen sie halt besser spielen, dann werden sie auch gezeigt. Fertig aus.
Ja, haben sie ja gestern Abend nicht geschafft.
Nee. Mag meine Frau jetzt nicht hören, aber ist so.
Ja, ich weiß nicht, müssen wir über die rote Karte noch groß sprechen? Oder?
Was, für Gonter?
Ja.
Ich habe ja wirklich versucht, es anders zu sehen als im Stadion. Und ich finde immer noch,
ist keine rote.
Dass man die nicht so geben muss.
Nee, muss man auch nicht.
Echt? Also ich habe es im Fernsehen gesehen.
Ich habe im Stadion habe ich direkt niemals, war glücklicherweise über der Pressetribüne, habe mir danach umgedreht zum Fernseher, super Slow-Mo, habe gesagt, oh, doch rot.
Ja.
Richtig, genau, aber so dann ist aber das ist genau das Ding. Das ist das Ding. Das glaube ich, im Fernsehen guckst du nur darauf unten, was macht der Fuß gegen das Standbein sozusagen oder gegen das Bein,
mit dem er halt durchläuft. Den Ball gar nicht, sondern er tritt seinen
Fuß. Genau, er tritt den von der Seite sozusagen gegen Fuß. Okay, aber wenn du dann die Bewegung, wie er fällt, also wie Uja fällt, sozusagen, dann siehst du, das ist nicht so ein Ding, wo du im vollen Lauf das Ding kriegst und sozusagen der Bewegungsablauf unterbrochen ist, sondern, oh, ich breche jetzt mal ab.
Also ja, du siehst. Ist den Danken angenommen, aber klar.
Danken angenommen, aber das ist, finde ich, die Frage genau, also das finde ich irgendwie, das ist auch im Regelwerk offen sozusagen.
Aber faul ist es, aber jetzt wo er hinfallen muss, ist die Frage, gut, letzter richtig. Mann.
Aber dann hast du ja eine Tür und Tor geöffnet, weil selbst der Versuch zu faulen ist ja sozusagen, oder der Versuch, auch wenn du es nicht schaffst, also dann ist ja die Berührung kein Argument, sondern selbst der Versuch, den Spieler am Bein zu erwischen oder ihn irgendwie zu treffen oder den Ball zu kriegen, ist dann ein Foul. Also dann gehen wir in eine ganz heiße Richtung mit Fußball, glaube ich.
Ja, wobei er hat ihn ja getroffen. Also es ist,
ja, gut,
ich gebe dir recht, bei dem Versuch ist es vielleicht Interpretationsfrage, war das jetzt ein versuchtes Foul oder ein versuchter Zweikampf und der andere im Zweikampf fällt, aber er hat ihn ja getroffen und er ist gefallen. Ob das nun kausal dringend zusammenhängt oder ob das eher so ein bisschen
ja, ich finde das immer am krassesten bei diesen ganzen Elfmeterentscheidungen, die du dann siehst. So, ja, klar, bomm, da darf der Torhüter dann auch nicht so hingehen. Also wenn du im Strafraum nicht mal mehr einen Körperkontakt irgendwie ausführen darfst.
Das finde ich ja den größten Scheiß. Also diese rote Karte für einen Torwart beim Foul, also, was will man noch bestrafen?
Ja gut, also okay, ich meine gar nicht die rote Karte, sondern ich meine auch sozusagen dann, dass dann immer der Beweis geführt wird über Fernsehbilder. Ja, guck mal, der berührt sich, natürlich hat der Stürmer das angenommen. Also ich finde, das ist im Regelwerk irgendwie zu offen. Also das sind Stürmer sozusagen durch Untermalen sozusagen des Körperkontaktes durch einen geschickten Bewegungsablauf sozusagen eine Situation herbeiführt,
die dann... Ja, aber das Problem ist ja, dass es heutzutage offensichtlich gewollt ist. Also, weil ich erinnere mich an eine Situation gegen, lass mich lügen, lass es Sandhausen oder Paderborn gewesen sein, wo Finn zweimal im 16er eigentlich umgetreten wird, aber er immer auf dem Bein bleibt und somit wird nicht gepfiffen. Fällt er einmal hin, ist und mit Theatralik wird sofort auf den Punkt gezeigt. Deswegen, also du musst ja heutzutage schon am besten noch mit laut schreien hinfallen, damit es überhaupt gepfiffen wird. Also ein bisschen... Klar, gibt's da auch Spieler, die das mehr annehmen. Und ich glaube, dass wir hier eh so Freunde davon sind, jetzt irgendwelche Elfmeter zu ziehen oder auf Teufel komm raus, sondern wenn es ein Foul ist, klar, darf man auch pfeifen. Und ich glaube, diese ganze Regelkunde, wir haben ja auch vor jeder Saison irgendwie eine Schiedsrichterbelehrung und letztlich bist du genauso schlau wie vorher. Und wenn wir jetzt über Handspiel reden würden, dann würden wir hier einen Rahmen sprengen, weil da alles gepfiffen wird, so ob diese, wie heißt es immer?
Vergrößerung der Körperfläche.
Nee, unnatürliche Bewegung. Ich meine, wie springen die Leute? Wenn du springst, nimmst du die Arme nach oben. Das ist das Normalste auf der Welt. Aber ja, leidiges Thema, wenn der Schiedsrichter pfeift, so
pling, pling.
Also ich habe im Stadion auch, habe ich ganz klar gesagt, Ball gespielt so, muss mich dann nachträglich korrigieren lassen und sagt dann auch, wenn er pfeift und es war ein Foul, dann ist es
auch gut. Sagt Örin ja im Übrigen auch selber. Also er hat gesagt, 50-50 Entscheidung, entweder kriegt er mit der Fußspitze, er hat den Fuß berührt, insofern rot, danke.
Ja, war dann auch, glaube ich, egal, aber ich hatte auch dann nach nochmal so ein bisschen Gänsehautstimmung, zog dann nochmal an und hat gekocht, ja, war sehr schön. Aber ich habe den AFM-Podcast jetzt endlich mal geschafft, dann auch zu hören.
Oh, den längsten jetzt, das war, glaube ich, das längste
Gerät. Das ist eine halbe Stunde, ne?
Das waren ungefähr 19 Minuten, 50 Sekunden.
Das ist doch gar nichts.
Das
ist doch gar nichts.
Sehr schön das zusammengefasst, oder ich weiß gar nicht, ob es dann live war während des Spiels oder im Nachhinein draufgesprochen, dass Köln halt immer in dem Moment das Entscheidende gemacht hat, wenn wir gerade dran waren. Also das war beim 1-0 so, wo wie du schon sagst, die sehen eigentlich unseren 16er nicht und auf einmal Ecke Tor. Dann beim 2-0 waren wir echt drauf und dran und selbst nach der roten Karte hat man dann gedacht, oh, wenn wir jetzt einen machen, dann knallt das hier. Mhm. Ja, machen sie halt auch das 3-0.
Nee, das war immer Konter gegen Konter. Also das ist ja dann auch so Konterspiel. Aber es war gar nicht meiner, sondern hier nach dem Spiel die Funkkopfhörer für die Blinden hinten in den Technikraum gegeben und dann gab es irgendwie einen von der fünften Herren, der hat gesagt, ey, heute, das war ein Konterspiel. Wir hatten die Chance, das Tor zu machen, fangen quasi nicht direkt, aber ne, da waren zwei Chancen. Aber wir fangen dann so das erste Ding gleich gegen Tor. Und das war echt Konter gegen Konter.
Stimmt. Du recycelt sowas aber nur von Leuten, die du im Technikraum zufällig
hast und
die
nein.
dir das Spiel erklären.
Das so meint das auch demnächst. Ja, das ist doch in Ordnung. Also das ist Fachkompetenz sozusagen auf der Basis. Was ich tierisch interessant finde oder was irgendwie überhaupt nirgendwo richtig thematisiert wurde, ist sozusagen Matchplan gegen Matchplan. Also ich fand, das war ein total spannendes Spiel, weil Köln uns ganz anders ausgelesen hat. Also die haben uns gelesen, auch mit dem neuen System und haben sozusagen gewusst, okay, mit Raute irgendwie Zentrum und wir ziehen das Spiel nach außen. Wir müssen, die wollen uns nach außen haben.
Wobei wir gegen Köln ja nicht mit einer Raute gespielt haben.
Nee, okay, das gab die eine zurückgezogene Position, aber
ja,
das
wir
war...
Wir haben ja im 4-1-4-1
genau, gespielt. Mit zwei Zehnern sozusagen.
Richtig.
Ja. Aber gut, aber trotzdem ist es so gewesen, dass sie gesagt haben, komm, dieses Spiel nach außen. So, die wollen uns auf die Bahn haben und Köln hat gar nicht so doll viel durch die Mitte gespielt und ich fand das krass, ich meine, vielleicht ist es auch Interpretation, aber ich habe es ganz viel gesehen, dass sie bei unserem Ballbesitz Tannenbaum aufgestellt haben und wirklich Dreieck gebildet haben und dadurch hatten sie auch hinten drei Defensive sozusagen, also die erste Sechserkette waren drei Leute, wo Halfer sich manchmal mit reinfallen lassen hat in das Ding und haben richtig schön nach außen geschoben und haben von da das Spiel eröffnet. Und das war, habe ich gedacht, okay, unser System, zwei Zehner, ist nicht aufgegangen und Köln hat einen richtig feinen Matchplan.
Ja, vor allem hatten die brutales Umschaltspiel, ne? Muss man mal sagen. Dass wirklich die sich dann da hinten fallen lassen, auch aber wie Schmitz Katze ab nach vorne gerannt sind. Und das war dann schwer für Buchti, weil Buchti eigentlich immer gegen zwei da stand und dann er gar nicht wusste, ob er links oder rechts laufen sollte, sondern irgendwie stand immer einer frei. Und Köln hatte halt auch eine brutale Passsicherheit und wie gesagt, ist auch eine Qualitätsfrage. Wenn du aus den ersten zwei Chancen zwei Tore machst, ne, dann ist erstmal Ruhe im Karton und aber da kommen wir auch noch hin.
Wohin? Zur Ruhe?
Zwei Chancen, zwei Tore.
Zwei Chancen, zwei Tore. Das ist das Ziel.
Wir hatten mal eine Phase 2007 nach dem Aufstieg, haben wir, ich glaube, in 5, 6 Spielen immer mit dem ersten Torschuss vielleicht das 1-0 gemacht. Alex Ludwig hat sich da sehr hervorgetan. Ja,
stimmt, okay.
Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal wieder.
Ja, aber du kannst auch nicht mal sagen, der Matchplan ist nie aufgegangen, weil aus meiner Sicht, wir haben die Chancen ja gehabt und es war dann immer irgendwie ein Körperteil von Timo Horn im Weg, wo der teilweise selber nichts für konnte, sondern angeschossen wurde, ist auch eine Qualität. Er hat halt ein super Stellungsspiel gehabt und halt auch ein bisschen Glück. Aber wenn wir da die Dinger machen, dann können wir da auch mit einem 3-3 oder was rausgehen.
Ja, das mit dem Matchplan, das hat ihm auch irgendwer im Technikraum erzählt. Das hat er selber gar nicht verstanden.
Naja gut, nee, ich finde es halt interessant und das finde ich auch bei Boller, finde ich das interessant, so einfach mal rauszuhören oder so, weil heutzutage ja viel, viel Technik irgendwie drin ist. Du hast dann gesagt, so das ist, wenn man auf der Tribüne guckt, hat man 3D sozusagen und im Spiel ist 2D und für dich sozusagen Perspektive immer Spieler auf dem Feld, 2D und jetzt plötzlich hast du 3D-Perspektive und das wird ja jetzt auch mittlerweile in diesen Analyse-Tools, ist ja auch dahingehend so im Fußball die Entwicklung, dass den Spielern versucht wird beizubringen, so und so sieht die Situation 2D aus, aber in echt ist die so in 3D. Also das ist so dieses Dortmunder oder
außer,
keine Ahnung.
Außer bei Philipp Lahm, der hat irgendwie 3D.
Der hat von das, sich aus 3D.
Das ist der Wahnsinn. Der hat, glaube ich, echt hinten Augen im Kopf. Also der sieht alles hinter ihm, vor ihm, neben ihm. Das ist wirklich, das ist denn die große Schule, ne?
Ich war das periphere Wahrnehmung.
Woran merkt man das denn, dass ihr alles merkt?
Wie?
So, ich meine, was musstest du tun, damit du festgestellt hast, dass Philipp Lahm alles sieht?
Ja, wenn man, also
oder ist das
ganz
so,
ganz einfache Dinger, der kriegt einen Ball, im Rücken von ihm sind zwei Gegenspieler, aber er weiß genau, in welche Richtung er sich drehen muss, damit der Gegenspieler nicht am Ball kommt. Ne? Und das ist halt so dieses vorher schon, bevor man einen Ball kriegt, orientieren und so weiter, das ist schon, ja.
Ist das in deiner Karriere, Entschuldigung, ich grätsche schon wieder rein, ich bin gemein, das war die Entwicklung sozusagen vom Fußball, den du, als du angefangen hast, bis heute. Kann man da also 2, 3
also auf jeden Fall noch schneller geworden, glaube ich. Noch, haben wir vorhin auch schon gesagt, so noch mehr auf Technik. Also eigentlich wollen alle Mannschaften ja jetzt irgendwie mit flachen Kurzpassspiel nach vorne kommen. So alle so dieses Nonplusultra Barcelona von vor 2 Jahren so ungefähr im Kopf. Wie gesagt, früher war schon mehr Kampf und wo man auch Wege gemacht hat, so die völlig unnötig sind. Ne? Also heute achtest du auch trotzdem laufen 131 Kilometer, aber heute achtet man schon sehr drauf, dass man halt sich Wege auch spart. Also ich weiß noch, Stani hat immer gesagt, Markus Marin ist von der rechten Außenlinie zur linken Außenlinie, hat da gegrätscht oder Marcel Rath oder sowas. Gut, die Masse hat getobt, aber für die Mannschaft hat es nicht gebracht. Ne? Also er musste eher 3 Minuten in Sauerstoffzelt, damit er wieder bei Atem war und heutzutage ist das halt schon immer gut. Also sehr viel Wert auf Taktik gelegt, noch mehr, so dieses berühmte Matchplan und so weiter. Ich glaube schon. Wobei ich immer sage, letztlich ist das auch nur so die halbe Wahrheit. Denn ich glaube, damals im Pokal haben wir nicht gegen die Höherklassigen gewonnen, weil wir einen tollen Matchplan hatten oder weil wir jetzt technisch versiert im Fußball gespielt haben, sondern manchmal reicht auch einfach dieses Auffressen wollen. Bloß das kannst du halt nicht jedes Wochenende irgendwie so bringen. Da bedarf es irgendwie schon besondere Voraussetzungen.
Tja.
Das Auffressen wollen geht nicht jedes Wochenende. Das
ja, ist so, ist menschlich.
Das ist ein wirklich Kandidat für die Überschrift. Das ist jetzt auch immer ein eiskalter, knallharter Wettbewerb, wer die Überschrift kriegt.
Ja, aber das Grasfressen zum Beispiel nicht jede Woche geht oder nicht, also nicht jedes Wochenende so, ist schon auch. Das ist ja vielleicht auch das Ding, wo dann Zuschauer denken irgendwie, ey, komm, die müssen Gras fressen, die müssen alles geben, in jedem Spiel powern sozusagen und das geht nicht.
Nee, also ist einfach, liegt in der Natur der Sache, ist einfach menschlich, dass du wirklich, das ist dann wirklich nachher die hohe Kunst, wirklich konstant über 34 Spieltage immer eine Leistung abzurufen, die wirklich am Maximum ist, aber man sieht es ja auch bei einzelnen Spielern, also jeder hat mal ein Tal in der Saison, außer Philipp Lahm. Ja, das ist einfach so. kannst es versuchen, so gut wie möglich zu kompensieren, indem du als Mannschaft halt gut arbeitest. Aber das sind ja auch so Spiele. Manchmal, gerade wenn man sehr, sehr als Kollektiv kommt, muss man darauf achten, dass wirklich ein Rädchen ins andere greift. Mhm. So. Und wenn vorne der Stürmer schon schlecht anläuft, dann kommt der Zehner zu spät. Dann kommt jeder in der ganzen Mannschaft kommt immer einen Schritt zu spät. Und das sieht dann so aus, die wollten ja gar nicht in die Zweikämpfe. Du schaffst es einfach nicht. Mhm. Wie Buchti jetzt gegen Köln so. Der konnte da links und rechts und hätte sich theoretisch einen aussuchen müssen, aber ja, das sieht dann meist so aus, als wenn man nicht richtig will, oder aber es ist durchaus viel, viel komplexer, das Ganze. Deswegen würde ich das irgendwann auch nochmal erklären wollen. Während der, aber ich müsste irgendwie so auf mit dem Sky Receiver geht das ja. Anhalten, erklären und weiterlaufen lassen. Ne? Ich glaube, mittlerweile geht das ja so. Standbild und
klar, kann man
später weiter gucken.
Ist das jetzt eine Bewerbung fürs ZDF als Nachfolger für Jürgen Klopp als Co-Kommentar?
Nee. Vielleicht für den, der die Sportstudio die 3D-Analyse macht. Das ist eigentlich lustig, ist das. Kennt ihr das schon mal gesehen? Die 3D-Spieltagsanalyse? Ja. Da ziehen sie aber auch Szenen an den Haaren herbei, wo du auch denkst so, oh, letzte Woche gerade Schalke. Ein Tohuwabohu irgendwo im Mittelfeld und das wurde dann als super Gegenpressing ausgelegt, ne? Wo irgendwie drei Leute irgendwie alle zum Ball gestochert haben und mit Glück kam der dann zum Schalker wieder und ja, super Gegenpressing. Also das hat Schalke heute ausgezeichnet. Ich sag, ja genau, hätte auch genauso andersrum ausgehen können. Ne? Piekt der den jetzt irgendwie dem anderen an Schienbein, so dann heißt es, oh, ganz schlecht. Aber gut.
Hast du schon mal über eine Karriere als Fernsehmoderator nachgemacht oder hast du mit Ralle schon mal gesprochen über dieses marcelistreif.de, was er immer macht? Sagt dir das was?
Ja, ich weiß, er kommentiert da irgendwelche Spiele.
Genau, er kommentiert immer Champions-League-Spiele über marcelistreif.de, dann kann man den Fernseh laufen lassen und dazu dann die Sendung über den Stream hören. Jade? Ja, hat er jetzt letzte Song.
Aber hol dir nicht den Gunnisch ins Wohnzimmer.
Ich habe kein Sky zu Hause, von daher kann ich das nur bei
Kannst du einfach nur bei ihm hören.
Ach so, ja, stimmt.
Lass
ja,
die Bilder auf dich wirken dann quasi.
Ja, ich muss ja gar nicht dabei Fernsehen gucken, auch voll bescheuert, ne?
Nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht mache ich es bald mal. Nee, glaub nicht. Glaub, reizt mich nicht.
Aber bist du jetzt hier bei dem Thema nach der Karriere sozusagen, ne? Oder gibt's da irgendwas? Also, weil das klang ja eben so, also du sagst Fernseh, Mike hat gesagt Fernsehexperte. Man hätte auch sagen können, irgendwie da klingt der Trainer durch oder sowas oder keine Ahnung. Oder gibt's da irgendwie einen...
Noch keine Bestrebung zu, ehrlich gesagt.
Du hast Polizist. Ja auch einen Beruf, ne? Du hast ja einen Beruf.
Eben, ich bin ja abgesichert. Also insofern, ich fall ja weich.
Der Winke, Winke, es wird vorbei, genau. Gewunken.
Alex Gunkel
mal. Es wird gewinkt, genau. Bitte. Es wird nicht gewunken, es wird gewinkt.
Ja, genau.
Ja, da können wir natürlich ganz kurz mal unsere Hörerfragen einreichen. Und zwar haben zum Beispiel über Twitter der Herr Kombator und Hollywood 20359 gefragt, was ist denn an dem Gerücht mit VfL 93 dran? Wechselst du jetzt schon im Sommer oder erst das Jahr drauf?
Auch das wurde mir sehr oft zugetragen. Ich wurde über diverse Medien angeschrieben, was denn jetzt sei. Und also ich weiß auch noch nichts von. Also, ist ja schön. Ja, da hat auch irgendjemand wieder 1-1 zusammengezählt. Hauge Brückner spielt da, mein Kumpel Femi Smith spielt im Sturm, Ebbe spielt im Sturm, wir kennen uns. Stand ja auch irgendwo, dass ich nicht nur einmal am Borgweg gesichtet worden sei, aber ich war ein einziges Mal da und das im ersten Spiel von Ebbe. Und ja, nee.
Das mit dem Fallrückzieher.
Richtig, ich war live dabei, ich hab's gesehen.
Hat er seitdem eigentlich nochmal getroffen?
Ja, ja.
Oder gespielt?
Ein paar Mal schon, ja. Ja, nee, also, nee, ich weiß ja nichts von.
Gut. Du hast nur ein Stadion fertig zu bauen, ne? Immer das steht doch hoffentlich.
Also. Weil wir früher immer gesagt haben, so
VfL 93. Einmal im fertigen Stadion auflaufen, mindestens. Und da erst noch die Nordkurve gebaut werden muss.
Ja, aber es hieß ja auch mal irgendwie, wenn alles schlecht läuft und wir immer in der Regionalliga spielen, dann ist das Stadion 2014 fertig, so. Und jetzt... Jetzt habe ich auf der JHV erfahren, das dauert noch 7 bis 9 Monate, bis das Ding da erstmal fertig ist. Also insofern könnte es knapp werden.
Was habt ihr beim VfL 93 mal gesagt? Was hast du gerade eben abgebrochen?
Ja, der war immer ein Teppich, der Platz. Ah. Direkt, was ist das, Sommerterrassen nebenan? Vielleicht fußläufig. Das war, wir wollten immer Altherren, also in der Jugend wollten wir immer Altherren VfL 93 spielen, weil schöne Voraussetzung. Ich spiele auch immer Freitagabends, ne? Schön unter Flutlicht. Trainieren zweimal die Woche, super.
Wochenende frei, ja.
Wochenende frei.
Braucht Johnny nicht mehr laufen.
Mit 12 Kilometer Laufleistung reicht.
Fürs Team, ja. Ja. Sebastian.
Wo du gerade Ebbe ansprichst, der hat sich ja, Stichwort Rasen, zwischendurch auf Facebook mal so ein bisschen panisch gezeigt, weil es dann auf den Grandplatz ging.
Das habe ich ihm gleich gesagt, was er sich da antut.
Aber ich wollte eigentlich was ganz anderes. Du hast gerade die Jahreshauptversammlung angesprochen und ich finde es immer ganz spannend zu sehen, dass dann die versammelte Mannschaft ja da ist, weil auch Pflichttermin. Und frage mich immer, wie sieht man das eigentlich als Spieler? Also vielleicht auch die Jüngeren, ist das dann echt so ein Pflichttermin und alle denken so, was soll denn das?
Oder? Ja, ich glaube schon, dass einige dabei sind. Also ich will mich da gar nicht ausnehmen, als ich so ganz jung war, dass er, keine Ahnung, noch 5 Minuten das Smartphone, nach dem Totengedenken irgendwie das Smartphone geschickt, gezückt wird und irgendwie...
Als du jung warst, gab's die Dinger noch.
Stimmt, ich hatte das nicht, aber...
Boah, so alt bist
du. Ja, durchaus. Doch, zum Abi habe ich mein erstes...
Dann zog man die noch auf so einen großen Anhänger hinter sich her und die Telefone wogen.
Zum Abi habe ich mein erstes Handy gekriegt. Ja, das war noch Zeit. Nee, aber ja, auch da, wer länger im Verein ist, interessiert sich natürlich naturgemäß eher für die Sachen, die da besprochen werden. Ich glaube, eine meiner ersten Jahreshauptversammlungen, da ging es ja auch noch richtig heiß her. Ich glaube, die wurden nachts um 12:30 abgebrochen irgendwie, weil irgendwie alles kunterbunt war. Aber das waren ja auch noch schwierige Zeiten. Insofern sind wir froh, wenn es eine harmonische Jahreshauptversammlung
ist. Aber ist dann ja auch nicht. Du bist dann aber bis 12:30 dann auch bei der hitzigen Diskussion dann geblieben und bist dann irgendwie unter allen fliegenden Schuhen
durchgetaucht. Ja, das war spannend, auf jeden Fall. Also und sowieso, wenn irgendwas jetzt Entscheidendes zu besprechen ist. Ich glaube, letztes Jahr war ja auch eine knackige Jahreshauptversammlung. Also ja. Da interessiert man sich. Glaube ich, dass auch die Neuzugänge sich denn für sowas interessieren.
Ich habe mich gefragt, ob die Spieler, Entschuldigung, ob die Mitglied sind eigentlich. Ist man zwingend Mitglied?
Nein. Nee.
Bist du Mitglied?
Nein.
Schockiert euch das.
Das heißt,
wo ist das Antragsformular für die AFM?
Also manchmal sieht man, im Blickpunkt steht ja immer, wer 10 Jahre Mitglied ist und ja, so weiter.
Mal letztes Mal.
Ja, genau. Den habe ich auch im Spiel getroffen. Gegen Köln war ja auch da.
Wie habt ihr euch an den Ordner vorbeigeschmuggelt?
Also ich habe noch einen Mitgliedsausweis, weil als Amateurspieler bist du automatisch Mitglied im Verein.
Ja, na, logisch.
Als Profi bist du nur angestellter Hiwi.
Genau, und da stehen halt manchmal so Spieler und auch manchmal so alt, also ganz alt, 25 Jahre Mitglied, Franz Gerber oder sowas, steht da auch.
Wenn ich nicht mehr spiele, trete ich ein.
Aber du könntest
in welche Abteilung
jetzt, oder nicht?
Jetzt
oder
in welcher Abteilung
tritt's ein? Jetzt kommt's. Vielleicht Handball. Ich will auch immer noch mal in die Budapester Straße. Ich habe ja so einen schönen Eintexter gesagt. Ich will mir das mal angucken, das Spektakel.
Das macht so einen Spaß.
Ja,
also die Spiele von ersten Herren sind so großartig und so eine super Stimmung, so wie in den 90ern bei den Amateuren. Echt, kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, aber kann ich noch einen loslassen? Serdi, unser Blindenfußballstürmer, der lädt dich herzlich ein, mal zum Training zu kommen. Also wenn du dich da irgendwie entscheiden willst, nachher, man kann auch Mitglied beim Blindenfußball werden.
Ne? Okay. AFM ist ja auch gerne genommen. Finde ich auch gut.
Groß.
Kann man grundsätzlich auch Mitglied in mehreren Abteilungen gleichzeitig sein? Du könntest dann quasi so der Erste sein, der in allen Abteilungen Mitglied ist, so als übergreifender...
Universal-Stiftender
Universalboy, der also dann also den Verein zusammenkittet.
Ja. American Football brauchst du ja nicht mehr jetzt.
Hey. Stimmt, schon mal eine weniger.
Rugby.
Du musst natürlich zu allen Versammlungen dann hin, aber...
Na gut.
So, du hast ja die Wochenende frei da.
Hab ja nichts weiter vor. Denn.
VfL 93 spielt Freitagabend.
Ja, um das Köln-Spiel noch abzuhaken. Die Freude schöner Voodoo-Zauber-Choreo inklusive Pyro wollen wir jetzt einfach mal kurz erwähnen und hat uns, glaube ich, allen optisch sehr gefallen. Und ob Pyro oder nicht, haben wir uns gerade vorhin vorgenommen, wollen wir mal eine Sondersendung in der Winterpause machen, da haben wir endlich mal Zeit für. Wer also ein eloquenter Pyro-Gegner ist und es sich zumuten möchte, an einem Mittwochabend hier mal aufzuschlagen, der darf sich gerne dafür bewerben. Wir sind nämlich durchaus selbstbewusst Pyro-Befürworter zu finden. Bei den Gegnern sind wir uns noch nicht so sicher. Also von daher, wer da Lust zu hat, darf sich da gerne mal melden.
Fabian kennt welche, glaube ich.
Also nicht privat. Ich kenne nur Befürworter, ehrlich gesagt.
Okay.
Wird da eigentlich im Spielerkreis drüber geredet? Ist das auch so ein Thema? Jetzt rauchen die schon wieder da oder ist das eher so, oh, guck mal, sieht ja schick aus?
Ja, eher letzteres. Also ist ja auch. Also jetzt mal ganz ehrlich, vom ästhetischen Gesichtspunkt dieser Sache war ja früher, war es doch geil, oder nicht? Wenn hier Nordkurve und Gegengerade und alles gebrannt und geläutet hat, jedes Abendspiel.
Hast du ja auch auf deiner Facebook-Seite.
Ja, richtig. Ja, das ist ja auch nicht mehr erlaubt, ne? Da war ja kein richtiger. Wunderkerzen sind ja auch schon Pyro.
Ja, genau.
Ja, Wunderkerzen sind laut Stadionordnung verboten, genau. Ja, und nach der Choreo gab es dann die Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen Walter Frosch. Wie ich fand,
sehr, sehr schön gelöst vom Kölner Gästeblock, der komplett applaudiert hat.
Was sind daran schön gelöst?
Ich finde, das ist eine andere Form. Also ich finde Schweigeminuten wie in England finde ich super, weil wirklich Schweigeminuten da auch eine Minute sind und du wirklich jemandem, dem irgendwas runterfällt, sei es ein Kieselstein oder eine Stecknadel, der würde böse angeguckt werden. In Deutschland sind das ja eher so Schweige 10 Sekunden.
Och, wir haben aber 20, 30 haben wir geschafft.
Ja, aber es ist halt keine Schweigeminute so. Von daher finde ich das irgendwie ein bisschen blöd. Und ich habe mir heute sagen lassen, dass die Kölner kürzlich bei Heinz Flohe eben kollektiv vorher, ne? das ganze Stadion einen derben Jubel oder, na Jubel nicht, Applausorkan gestartet haben. Und sie wahrscheinlich im Eindruck dessen, dass sie jetzt da gemacht haben. Okay. Also auf mich wirkte das sehr respektvoll und ich fand das sehr gut. Ich fand es auch völlig okay, dass wir das nicht gemacht haben, sondern so wie sonst, aber
wobei das schon irritierend war, ne? Ja. Also ich sag mal, wenn das Stadion eingeweiht ist so denn und alle sagen, hier, für Heinz Floh machen wir jetzt eine Applausminute, und dann aber nur der Gästeblock irgendwie applaudiert. Das hat schon viele irritiert.
Also ich habe gedacht, das ist ja eine sehr subtile Art und Weise, sich sozusagen nicht dem Schweigeduktus der Allgemeinheit des gastgebenden Vereins anzuschließen, sondern wir machen unser eigenes Ding und wir pöbeln jetzt nicht rum oder irgendwas so, sondern wir machen das auf unsere ganz eigene, arrogante Nummer, um sozusagen nicht mitschweigen zu müssen.
Aber es war gut gemeint.
Ja, genau. Ich finde das jetzt auch. Ich finde das super,
Dass die mitten ins Schweigen reingeklatscht haben.
Doch. Und es war ganz klar, das war nur der Gäste-Stehplatzbereich sozusagen. Und ja, das ist, aber finde ich ja lustig, dass dann sozusagen der Hintergrund mit Flohe, wer war es eigentlich, welcher Flohe war es denn eigentlich, egal.
Heinz
Flohe.
Also ich hatte das Gefühl, die klatschen bei Rainer Wolf so eine relativ emotionale, schöne, inwieweit das geht bei so einem Anlass, Rede gehalten hat und ich dachte, die applaudieren einfach, oh ja, das ist ja toll vorgetragen.
Das
so.
Ging aber die ganze auch, Zeit weiter.
Genau, und dann hörte es nicht auf und dann so, merkwürdig. Und dann habe ich das auch am nächsten Tag erst, oder an dem Abend hatte mir das dann irgendwie erzählt.
Wobei das nächste trotzdem irgendwie so ein erhabenes Gefühl ist, so wenn nach dieser Schweigeminute dieses Stadion wieder erwacht. Ne? Ja. Das ist wirklich, das ist auch so erster Gänsehautmoment.
Ja, das fand ich auch nochmal. Es war nochmal so ein Abschiedsapplaus dann vom Stadion an Walter Frosch, kam bei mir auch so.
Darf ich ganz kurz Fabian fragen, was sozusagen bei ihm so der Moment, du hast das gerade gesagt, so das Stadion erwacht wieder, so da geht's los, Gänsehaut. Gibt's für dich irgendwas so in dieser Konzentration vorm Spiel, wo du sagst, das ist der Moment, bei dem weiß ich jetzt, bin ich da oder das ist, gibt's einen bestimmten Moment anhand der Musik, anhand des Ablaufs oder gibt's
da wenn du im Tunnel stehst, ne, so wirklich. Mittlerweile habe ich eine relativ gute Sicht, weil ich als Erster im Tunnel stehe, aber früher war es eigentlich noch genialer, weil du nichts gesehen hast und nur gehört hast, was draußen quasi vorgeht. Dieses, was ja auch in Liverpool immer so schön ist, wo draußen alles You Never Walk Alone intoniert und du stehst irgendwo da im kleinen Gang und hörst eigentlich das Stadion nur. Ich finde das immer sehr besonders und auch dieser Moment, wenn du in die ersten Schritte auf den Platz gehst und auch da schon das Stadion das erste Mal so richtig alle Tribünen zusammen, den Roar vom Besten geben, das ist schon stark. Im Spiel kriegst du leider viel zu wenig mit, deswegen ist es, das schärft auch die Sinne, wenn man ab und zu mal zum Zugucken verdammt ist und einfach sich mal wieder auf die Tribüne setzt und diese ganze Atmosphäre mal wahrnimmt, dann ist das schon wie früher eigentlich. Ist das eigentlich spannender, auf die Tribüne zu gucken, was da abgeht, als aufs Feld zu gucken.
Wo sitzt du denn jetzt eigentlich?
Ich wandere immer, je nachdem, wo ich meine Termine habe. wie gesagt, jetzt auf der Haupttribüne, eigentlich stand ich die ganze Zeit auf der Haupttribüne, mit unserem Hannes von der Flimmerkiste, der die Spiele immer aufnimmt. Neben ihm stand ich oben. Da hat man natürlich auch eine sehr schöne Sicht von ganz oben. Ansonsten, ja, wir haben unsere Karten auf der Süd und ja.
Ich habe von Ralf Gunnisch noch im Kopf einen Satz. Für mich geht das Spiel immer erst los, wenn das Osame durch ist. Gibt es da auch irgendwie Gesänge, die du auch bewusst wahrnimmst oder auf die du wartest?
Vielleicht? Das schon, ja. Dieses Osame. Aber war ja teilweise ein bisschen verzögert, dann hätte er gerade ein paar Sekunden verschlafen im Spiel. Oh gut, hätte auch nichts geändert. Nicht, ne? Nee, das ist noch das, was du mitkriegst. Und dieses, keine Ahnung, wenn du jetzt so wegen Köln eigentlich das Spiel durch ist so und dann das You Never Walk Alone eingestimmt wird, kurz vor Feierabend. Oder wenn man eine Unterbrechung ist, so, das sind schon die Momente, wo du denn das wirklich bewusst wahrnimmst. Oder ich glaube, gegen Köln 2 hat man damals mal irgendwie eine Unterbrechung, weil die Linien wieder gefegt werden mussten, vom Schnee befreit werden mussten und dann schießt du auch mit einer Decke um und denkst, ach, irgendwie haben wir schon ganz gut getroffen hier. So. Also das ist schon.
Und dann kommt Vicky Leandros nach dem Spiel. Ist das dann nicht eigentlich so ein totaler Abturner?
Fand ich super, weil es einfach zu dem Tag gepasst hat, ne? So ja. Dieses, weil das für uns so aus dem Trainingslager frisch gekommen, so noch der Kick war aus Österreich quasi, weil Gonta das ja immer bis zum Anschlag aufgedreht hat, dass auch die umliegenden Ortschaften das noch gehört haben, das Lied. Und deswegen passt, also ich wäre jetzt kein Freund davon gewesen, das wirklich nach jedem Sieg jetzt irgendwie abzududeln. Aber an dem Abend fand ich super.
Ich bin ja großer Schlagerfan, ich fand das auch toll.
Ja, wir nicht so, ne?
Schweigen beim das? Rest. Ja. Wir befürchtete das.
War jedenfalls ein besonderer Schlager. Also ich würde da durchaus auch eher.
Du hast das ja sogar in Gedichtform rezitiert beim.
Ja, das ist ein ergreifender Text. Ich habe über an dieser Stelle kann ich es nochmal klarstellen. Ich habe hinterher Sören Gonta noch gefragt, ob alles in Ordnung war mit dem Interview und so weiter. Und er hat mich dann noch darauf hingewiesen, dass ich den Text nicht richtig vorgelesen habe. Und es stimmt. Ich habe ihn jetzt dummerweise jetzt gerade nicht dabei, aber ich glaube, das Karussell hat sich in meiner Fassung ein bisschen früh weitergedreht. Da kommt noch was davor.
Aber ich fand es, wie gesagt, in dem Moment, weil es auch von der Masse so angenommen worden ist, so weil alle mitgegroovt haben, fand ich es gar nicht so schlecht.
Macht er das öfter mit dem Text? Du hast gerade so vielsagend gesäuft. Oh, Sören wieder mit dem Text.
Sören ist eins. Ran Datenbank, egal welches Spiel zu welchem. Und zum zweiten, Klugscheißer-Modus.
Aber ich finde das auch, wenn das jetzt einmal war und das war ja. Halt so von der Mannschaft so gewollt und denen hat das alles gefallen, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit.
Man sollte das nicht immer so ausschlachten, weißt genau. Du, dass jetzt wirklich hier irgendwie schon im Stadion geflogen kommen mit einem falschen Abspringen und da während dabei das Lied singt und uns den Spielball reicht oder sowas, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber wird man auch den Moment kaputt machen so, genauso wie im Aufstiegsjahr irgendwie unser David Hasselhoff uns das angetan hat, ne? Das war dann auch für alle so. Und das ist ja das Schöne an Musik, ne? Man so... wie bescheuert die Lieder ja auch sind und David Hasselhoff gehört jetzt wirklich nicht zu der Kategorie, wo ich sage, boah, da lege ich jetzt jeden Tag ein. Aber wenn man das Lied hört im Radio oder wo auch immer, man kriegt sofort die Bilder vom Aufstieg wieder rein und ist das nicht schön?
Ja, genau.
Also könnten wir jetzt vielleicht einen Einspieler von David Hasselhoff.
Ja, wir haben unsere Diskussion mit der GEMA vor der Sendung schon gehabt, also wir sind da noch in Prüfung. Ja, weniger schönes Thema, ich erwähnte es schon, der Tod von Walter Frosch, du warst auch bei der Trauerfeier, ich habe Bilder gesehen, das Ding war natürlich voll und es waren unfassbar viele Prominente da, auch gerade jetzt aus Hamburger Fußballszene sogar, aber glaube ich auch von anderen Vereinen aus Nicht-Hamburg, also sprich, wie war das Ganze, kann man das sagen, ist es angemessen gewesen, wenn es da so einen Begriff überhaupt für gibt?
Ja, absolut, also ich glaube, dass eine sehr schöne Trauerrede gehalten worden ist, auch die Liedauswahl letztlich mit dem You Never Walk Alone und so, das war schon ganz dem Rahmen entsprechend. Ja, ich habe mich auch selbst gewundert, wer da alles war, also wo ich gar nicht gedacht hätte, dass sie irgendwie eine Verbindung zu Walter hatten. Also viele auch aus HSV-Kreisen, Thomas Doll und Uwe Seeler und hätte ich jetzt mit Froschi so nicht so ganz in Verbindung gebracht, aber nee, man hat echt viele, viele getroffen. Also Stani, Troller, KP waren da, Dirk Dammann, Klaus Ottens gesehen. Also und der traurigste Moment ist natürlich, wenn der Sarg von seinen ehemaligen Mannschaftskollegen dann aus der Kapelle getragen wird. Und da hat man schon die ein oder andere Träne gesehen in dem einen oder anderen Auge und ist halt immer nicht das schönste Event, sag ich mal.
Ja, habe ich jetzt auch blöd vom Thema reingebracht. Jetzt die Überleitung zum nächsten zu finden, ist jetzt gar nicht so leicht. Aber ich glaube, im Köln-Spiel war es sonst so weit durch. Wir haben, wie gesagt, ganz viele Fragen bekommen jetzt auch. Und ich fange einfach mal an mit der Frage von Erik Haut, der nämlich gefragt hat, wie verkauft sich denn dein Buch und bereust du vielleicht schon, deine Biografie vor Karriereende veröffentlicht zu haben?
Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich da nicht so wirklich drin steck in der ganzen Verkaufsgeschichte.
Man muss vielleicht dazu sagen, das ist ja auch nicht dein Buch, sondern das von Hermann Schmidt.
Wird ja auch gerne mal verwechselt, ja. Hermann wollte ursprünglich mal ein Buch über Stani schreiben. So, der war dann aber weg und da ich...
Zweitverwerter. Das war auch bitter eigentlich.
Richtig. Nee, da ich Hermann schon ein bisschen länger kannte und irgendwo dann auch schätzen gelernt habe, hat er mich gefragt, ob ich was dagegen hätte. Und ich habe gesagt, nee, mach mal. Problem ist halt, dass ich wenig Zeit habe und nicht jetzt wirklich so dran mitwirken kann. Insofern hat er viel aus Presseberichten, aus Gesprächen mit der Familie entnommen und das vor dem Karriereende würde ich gar nicht sagen, obwohl mittlerweile schon wieder abstruse Dinge passiert sind seitdem, die da gut hätten eingebaut werden können, aber alles in allem hätte ich mir, glaube ich, aufgrund dessen, dass ich halt wenig Zeit hatte, ein bisschen mehr Zeit zur Fertigstellung gewünscht. So, aber die Buchmesse war nun da und der sollte unbedingt dann zum Oktober raus. Insofern fiel einem vieles nachträglich noch ein, was da eigentlich sehr lustig gewesen wäre. Wie gesagt, diese Geschichten mit Schiedsrichter und so weiter. Aber ja. Aber ich, wie gesagt, ich stecke da nicht so wirklich drin.
Da kannst du aber nach dem Karriereende auch dann noch eine zweite Edition folgen lassen, da mit den Sachen, die man vielleicht jetzt noch nicht erzählen darf.
Mit Sex und Drugs.
Ja, also wir hatten ja letztes Mal
die Midnight-Version.
Sex und Drugs und Rock'n'Roll.
Wir hatten letztes Mal ja Christoph Krüger und Tai Eich da und die haben auch gesagt, wenn sie nicht mehr im Aufsichtsrat sind, dann machen sie erstmal ein Buch.
Ach, das macht doch eh dann keiner.
Das
geht dann ja auch nicht.
Das ist ja eh so, wenn du, also als ich damals als Fan so auf den Verein geguckt habe und dachte so, oh, super, aber wenn du denn wirklich so mal ein bisschen reinguckst und denkst auch, verliert irgendwie seinen Zauber, ne? So, man.
Es gibt Türen, die man dann vielleicht lieber nicht geöffnet hätte, so, oder das, oder sagen zumindest Leute.
Irgendwo schade. Sagt meine Frau da auch mal, wir haben ja vorhin gesprochen, ne, sie Fan, ich eher so Fußballer, sagt dann auch schade, dass ich das nie so mitkriege, so wirklich dieses Mitfiebern, Mitzittern, also. Klar, ich stand auch, hatte auch eine Dauerkarte hier schon auf der Tribüne, aber ich habe gleichzeitig auch immer sehr hochklassig Fußball gespielt. Insofern konnte ich das immer einordnen, so wenn sie irgendwie verkackt haben, mal wieder, dass ich gesagt habe, ja gut, so ist der Sport halt, ne? Und nicht diese totale Hingabe so an den Verein und dieses
Nee, war das nicht so. Ich fand bei diesen zwei Kessel Braun-Weißes, als du da mit deinem alten Fanclub-Kollegen warst, da hörte sich das schon so ein bisschen so an. Das fand ich übrigens sehr.
Ja, das war, also klar, Micky Fieber haben wir auch und so, aber ich konnte es halt einordnen, also für mich ja. Ist jetzt nie eine Welt zusammengebrochen, wenn sie abgestiegen sind oder sowas, ne? Gut, in den Drillio war ein anderes Thema, aber da war ich schon wieder persönlich betroffen. Deswegen, ich konnte das insofern sportlich immer recht gut einschätzen, so dass halt auch ein Abstieg aus der ersten Liga jetzt nicht der Weltuntergang ist und aber beim 1:1 gegen Oberhausen, da muss ich schon sagen, da lief mir schon ein Tränchen runter, muss ich. Weil auch alle durchgedreht sind, also muss man ja.
Gibt das, wie viel Spiele gibt es denn, bei denen du geheult hast, sozusagen?
Ach, eigentlich nur das,
Das eine
gegen, okay. Gegen Oberhausen.
8:1 gegen Bayern.
Oh ja, das da habe ich geschehen. Da muss ich ehrlich mal sagen. Naja. Doch.
Ach.
Aber TSU, man sagt ja so schön, das ist dann irgendwie wieder so St. Pauli-like. So 0:1 gegen Bayern zur Verabschiedung von Stani. Der ist 18 Jahre im Verein, 1:8, so peng. Was passt?
Peng, so peng.
Krass.
Ich mache mal weiter mit der nächsten User-Frage. Tobi Bayer, der ja letztes Mal hier war, ja. Fragt, was deiner Meinung nach die beste Choreo oder Aktion gegen Nazis im Stadion wäre, wenn ernanntes Problemvereine da sind.
Boah, das ist aber sehr spontan jetzt. ja, ich will da gar nicht. Also, was ich halt ätzend finde ich jetzt mal, unabhängig jetzt von Nazis oder nicht, so Problem für Hansa Rostock zum Beispiel, wenn die kommen, also ich finde es halt irgendwie, unter Schublade ist nicht so unser Tenor, dieses einfach, ihr seid alle scheiße und kack Hansa Rostock und so weiter, sondern dieses, was früher eigentlich oft gelebt worden ist, dieses Selbstironische, so dieses Hansa Rostock hat es ja vorgemacht, mit gute Freunde kann niemand trennen. Ich habe es, als ich mit USP mal zusammen saß, ja auch gesagt, so dieses einfach selbst aufs Korn nehmen, irgendwie schön, dass ihr da seid, ihr seid immer herzlich willkommen, so ein paar mit Blumen, Choreo und so weiter und einfach sich selbst ein bisschen nicht allzu ernst nehmen und dieses Ganze nicht noch unnötig befeuern, wobei man auch wieder sagen muss, das macht natürlich ein Derby auch aus, also als die damals bei uns gezündet haben, nach 0:2 nach 5 Minuten und 3:2 gewonnen, das gibt ja natürlich nochmal einen Kick, so Freitagabend, also auf dem Platz wirkt ein Derby natürlich viel geiler als Flutlichtspiel, ne, als irgendwie Sonntagnachmittag ohne Fans, so, das ist ja auch klar, aber ja, ich würde, wie gesagt, ich bin kein Freund davon, jetzt irgendwie alles so Scheiße, Kacke, wir haben den größeren so, das, aber das ging ja, wir haben ja so viele kreative Leute.
Aber es ging ja um Nazis Szene. Irgendwie. Und jetzt Fabian Boll wünscht sich die Blumenchoreo
gegen Nazis. Sicherlich nicht, nein, sicherlich nicht. Aber da ist ja der Spruch auf der Gegend gerade schon genug, ne? Also, und ich glaube, dass
Antifa-Choreo, was soll das sein? Wie geht das?
Ich glaube auch viele wissen gar nicht. Haben wir nicht mal ein Spiel kommentiert, wo sie auch irgendwie diese Antifa, wo du auch leicht irritiert warst durch die Farbgebung der Antifa?
Ach so,
schwarz-weiß-rot.
Nee, nein, ich habe da einen Kumpel aus New York zitiert, der halt seine Großeltern in Auschwitz oder sonst wie verloren hat und der hat dann immer gesagt, Alter, hier, ey, die Antifa, schwarz-weiß-rote Fahnen drauf, so das doch irgendwie, das ist doch farbmäßig irgendwie eher Deutsches Reich so, also irgendwie die rote Fahne und die schwarze und dann mit weiß abgesetzt. Das hat den halt irritiert. Das ist jetzt nicht meine Perspektive, aber gibt ja auch Leute, die dann durch den Totenkopf auf schwarzem Grund abgeschreckt sind, so wenn man dann durch Polen rennt und sagt dann, aber...
Das hatte ich auch mal in Altona. Also kannst du auch haben. Stehst du am Bahnhof und dann so, finden Sie es nicht ein bisschen komisch, dass Sie hier den Tod propagieren? Und du stehst da und denkst,
Fahr mal durch Bayern, ey.
Besser nicht.
Da wirst du auch komisch angeguckt damit.
Ja, aber ich bin muss mal im Dom, glaube ich, in Aachen oder sowas irgendwie, da war auch Totenkopf eine Nummer, aber da war das dann so, dass das auch als urchristliches Symbol mal irgendwie funktioniert hat, aber wir sind da ein bisschen abgekommen, ist schwierige gemeine Frage, ne?
Tobi
Bayer wird nicht zufrieden sein,
aber ja, wahrscheinlich nicht.
Aber dann vielleicht bei der anderen Frage, die er noch gestellt hat. Wenn du ein Tor schießt, dann meist, um den anderen zu zeigen, wie es geht. Finde ich schon mal als Formulierung total großartig.
Richtig, das ist die erste Intention.
Wie machst du das jetzt neben dem Platz?
Das ist ja, die Frage verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht.
Naja, du kannst jetzt ja aktuell nicht spielen, sondern bist verletzt. Wie zeigst du den anderen Leuten denn, dass sie da trotzdem weiterhin erfolgreich sind? Ich denke, in die Richtung geht die Frage.
Ach so. Ja, puh. Dieses, also in der jetzigen Verletzungsphase muss ich ehrlich sagen, wenig. Also, weil die Reha wirklich so umfangreich war, dass du wirklich jeden Tag zwei Termine hattest und zwischendurch zum Arzt rennen musst und dass ich wirklich wenig in der im Kabinentrakt im neuen Trainingsgelände irgendwie aufgeschlagen bin, zumindest zu Trainingszeiten nicht. Ich eher so mein Reha-Programm absolviert habe. Letztes Jahr war es eine andere Geschichte, weil die Situation noch eine andere war. Also ich glaube, da ging mir doch der Arsch ein bisschen auf Grundeis, dass das Ganze vielleicht in eine Richtung laufen könnte. Also ich wollte mir nicht auf die Fahne schreiben, irgendwie von der dritten in die erste und wieder zurück in die dritte, so, das wäre nicht so geil gewesen. Und da gab es schon die eine oder andere Sitzung, wo man auch mal Tacheles geredet hat. Das ist dann, glaube ich, auch die Aufgabe. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Sandhausen, wo ich durch meine Kontakte zum Spielerkader gesagt hat, so bitte morgen früh alle anderthalb Stunden vorher beim Training sein und das gehört dann dazu, dass man auch mal klar reden muss und sagen, wenn wir so weiter spielen, steigen wir ab und wer damit nicht klarkommt, kann jetzt bitte die Hand heben und rausgehen, weil den brauchen wir für die letzten 10 Spiele auch nicht mehr und das musste auch mal sein und ansonsten war letztes Jahr auch so, dass vor dem Spiel in der Kabine nochmal ein bisschen eingepeitscht wurde und das war dann in erster Linie mein Part und ja, hab denen jetzt nicht gesagt, wie sie Tore schießen müssen, aber
aber das machst du jetzt nicht mehr? Oder hast du jetzt auch während der ersten Phase der Saison nicht mehr gemacht?
Nee, weil es auch gar nicht mehr so gewollt wurde, will ich nicht sagen. Aber also ist auch für mich schwer, irgendwie jedes Wochenende sich was Neues aus dem Hut zu zaubern, so um Jungs heiß zu machen. Und ich sag, zu besonderen Spielen hat man es immer schon gemacht, ne? So, keine Ahnung, jetzt irgendwelche Derbys, na gut, da gegen HSV brauchst du eh keinen heiß machen, aber so, früher hat die letzten Worte eigentlich so Stalin nochmal gesagt und irgendwann mit der Ära Schubert so, der, ich sag mal jetzt so, Motivationskeule nicht so geschwungen hat, aber sich eher so auf den wirklich fußballspezifischen Bereich konzentriert hat, habe ich das dann in Angriff genommen und ja, und dieses Jahr, nee, dieses Jahr ist das irgendwie so eingeschlafen, also zu besonderen Spielen, ja, aber ist eher so back to the roots. Waren wir auch mit, wir hatten uns im Trainingslager unterhalten, auch mit Schulle und so weiter. Früher haben wir es auch nicht gehabt. Also in den alten Umkleiden im Millerntor dudelte irgendwie 90,3 vom Bubes Radio. Da gab es einen Ghetto Blaster noch nicht so. Und heutzutage ist ja eh jeder in seinem Film, hat seine eigene Vorbereitung. Der eine Ralle ist ja auch so ein Spezi-Ralle, hat sich ja immer grundsätzlich letzter umgezogen. Der saß ja irgendwie 10 Minuten, bevor wir rausgingen, immer noch in kompletter Montur und fing ganz langsam seine Uhr abzunehmen und beiseite zu packen, während alle anderen schon. Ich mache mich ja vorm Aufwärmen, mache ich mich ja schon warm so. Also ich bin schon einmal komplett durchgeschwitzt. Einige darfst du gar nicht ansprechen, weil die mit ihren Kopfhörern da sitzen und ire eigene Musik hören. Die anderen lauschen im Ghetto Blaster, der auf Anschlag in der Kabine angedreht ist. Also jeder hat also seine eigene Vorbereitung. Insofern, ja, ist das gar nicht mehr so nötig.
Ich habe noch die Ann-Kathrin Perleberg, die uns gefragt hat. Und zwar soll ich die erstmal schön grüßen von ihr. Sie muss irgendwie beim Husumer SV eine Mannschaft trainieren oder sowas.
Ja, kann sein, ja.
Und sie fragt erstmal, Fabian, Entschuldigung, wenn du an die Zeit im Trainingslager in Husum zurückdenkst, was war dort dein schönstes Erlebnis?
Als wir mit dem Fahrrad zum Deich gefahren sind und der Fischmarkt erstmal aufgebaut wurde. Da wusste ich, ich bin zu früh unterwegs. Nee, Husum war ein super Trainingslager, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur einige schon gehabt hier und Husum war eins der besten Trainingslager, die ich hatte, weil die Bedingungen super waren, sowohl Hotel als auch die Plätze. Ich hatte das Gefühl, nur freundliche Menschen wohnen in Husum. Also, weil wir auch diese tolle Gegebenheit mit unseren Hollandrädern immer zum Trainingsplatz geradelt und zum Deich geradelt und ja, wenn ich Wasser sehe, geht sowieso das Herz auf. Insofern ist das gar nicht so schlecht, wenn man da alles auch zu Fuß abends nochmal kurz vor die Tür getreten, war auch schönes Wetter, denn in der Viertelstunde hast du Husum ja auch erkundet. Insofern war das wirklich eine schöne Sache.
Schön. Ann-Kathrin fragt noch weiter, und zwar während deiner Zwangspause jetzt, was dir die Unterstützung durch Fans, Facebook-Fans bedeutet und irgendwie du hältst, sie schreibt, durch dein Facebook-Tagebuch hältst du uns immer auf dem Laufenden. Das ist sehr schön. Freut es dich, die Kommentare deiner Fans zu lesen?
Wenn sie positiv sind, ja. Nee, finde ich nett. Also, das zeigt dann ja auch irgendwo auch, dass wir so in den letzten 10, 12 Jahren nicht alles verkehrt gemacht haben, wenn so viele teilhaben und einem so viele Genesungswünsche äußern. Und auch hier, als ich vor irgendwie 3 Wochen beim Sky-Interview war und die Gegend gerade lustig Hallo geschrien hat und so weiter, das klar tut einem das gut, ne? Gerade wenn man irgendwie so außer Gefecht ist über Wochen lang und sich wirklich den jeden Tag irgendwie quälen muss und so ganz kleine Fortschritte nur macht, denn ja, freut einen das natürlich.
Wie ist denn der Stand überhaupt? Das ist jetzt irgendwie gar nicht.
Ja, super. Also ich bin jetzt seit dieser Woche wieder auf dem Platz unterwegs, habe meine Fußballschuhe wieder angezogen, mache jetzt mit unserem Reha-Trainer ein bisschen Ballarbeit, so wieder passend schießen, aber das Knie hält. Wird nicht dick. Also mein Wunsch ist es, vielleicht so die letzte Woche vor der Winterpause nochmal mit der Mannschaft auf den Platz zu gehen. Zwar nicht das komplette Pensum mit 2 Kämpfen, aber schon mal eine Passform mit eingebunden sein und vielleicht in das Spiel vom freien Mann machen oder so weiter, der nicht attackiert werden darf. Ja, das wäre schön, wenn das klappt. Ist, glaube ich, für den Kopf auch nicht so schlecht, wenn man nochmal so das räumliche wieder Fußballplatz so und nicht nur kleine Turnhalle mit Weichbodenmatte. Denn
also Stabis kannst du nicht mehr sehen jetzt oder was?
Boah,
oder?
Nee. Wie gesagt, ich werde nie wieder eine Weichbodenmatte angucken. Also das war wirklich Hölle. Trampolin genauso.
Was machst du dann? Erzähl mal einfach ganz kurz.
Ja, springen, hüpfen, laufen, vor, zurück, Kniehebelauf, kreuz und quer. Wichtig ist immer vom festen Untergrund auf den weichen Untergrund hüpfen mit einem Bein, damit das Knie auch schön stabil bleibt.
Wackelkissen, ja. Togo-Bälle, Halbrunden.
Genau, das komplette Programm. Wackelbretter, ja.
Aber es war eigentlich ganz gut. Also ich finde es immer so, das ist so ein, also da kriegt man eine gute Standfestigkeit.
Ja, man sagt ja auch, man wird ja fast stabiler als vorher, so, weil man wirklich nur das eine trainiert. Also es ging rasend schnell, dass der Muskel komplett weg war. Also das, so nach 2 Wochen hattest du ja wirklich nur noch Pudding im Oberschenkel, so. Die Zeit war auch ein bisschen ätzend, muss man ehrlich sagen. Die ersten Wochen mit Schiene und kannst nicht richtig pennen mit dem Ding und warst irgendwie 5 in der Nacht auf. Wenn ich das erstmal drehst, dann sticht das irgendwie ins Knie. Und da weiß man erstmal, was man hat, wenn man gesund ist, weil es auch Lebensqualität kostet. Also wenn man irgendwie so einen dritten Stockkart hat, man muss dann irgendwie immer nur ein Bein nachziehen, ein Bein vor, nachziehen, anziehen. Probieren wir Socken mit gestreckten Beinen anzuziehen. Das ist jetzt auch nicht so die Krönung. Oder in eine Hose zu kommen mit gestreckten Beinen. Ja, das war schon, das hat alles so ungefähr 5-mal so lange gedauert wie normal, auch ins Auto einsteigen oder sowas, das ist, ja.
Aber wenn du schon sagst, fünfmal die Nacht aufstehen, wie ist das denn überhaupt als Papa? Ist das jetzt so, wie man sich das vorher vorstellt? Oder kannst du sagen?
Nee, viel besser.
Viel besser.
Viel besser, ja. Also viele erzählen ja, das wird so und so und so und so, aber nee, das kann man sich gar nicht irgendwie ausmalen, wie schön das eigentlich ist. Und klar, es ist auch anstrengend und die ersten Wochen auch, aber mittlerweile kriegt man schon so viel zurück und wir haben echt ein ganz, ganz liebes, toi toi toi, hoffentlich bleibt so, ganz, ganz liebes Baby. Sie ist wirklich, schläft gut und mit ihr kann man unterwegs gehen, also keinen großen Alarm und ist wirklich angenehm und hat auch wirklich, muss ich auch sagen, sonst wäre wahrscheinlich die Decke auf den Kopf gefallen zu Hause, aber so wird es nicht langweilig und kann man so eine Verletzungsphase eher mal verkraften. Vor allem, sie freuen sich, wenn man am Wochenende zu Hause ist. So ist ja auch selten sonst.
Kann man ja als Profifußballer Elternzeit nehmen? Theoretisch?
Nein, ich glaube nicht.
Oder? Das nicht ein jetzt ist es zu spät.
Bring ihn nicht auf
Ideen. Jetzt ist es zu spät, ja.
Arbeitsrechtler sind gefragt.
Genau, kommt raus. Also bei der Polizei habe ich es ja genommen, weil es einfach auch eine schöne Zeit war. So, dann kam die Verletzung dazu. Eigentlich hätte ich noch meine ganzen Überstunden, die ich jetzt über die letzten 15 Jahre angesammelt habe, genommen. Das wäre nochmal 2 Monate gewesen. Aber brauchte ich ja nicht, war ja verletzt.
Okay, dann haben wir noch eine User-Frage von, jetzt breche ich mir einen ab.
Chrom. Sag den Vornamen.
Okay, der gut heißt Julian.
Ja, und wie weiter?
Kannst du wohl gleich
sprechen. Genau, ich versuch's mal. Chromaridas T. Ob das richtig ausgesprochen ist, möge man mir
per Twitter sagen. Chromaridas heißt das bestimmt. Das ist
das
cool.
Wäre, ja, okay, jetzt.
Junge Leute machen das.
Nicht so. Meine Altersgruppe.
Chromaridas, Chromaridas.
Chromaridas. Ja, jetzt, es ergibt Sinn, wenn man es nochmal auf Englisch, egal. Die Frage
wahrscheinlich ist das Französisch und ich habe totalen Quatsch gemacht.
Wir werden es ja vielleicht noch über Twitter erfahren. Ihn interessiert jetzt deine persönliche Meinung zu der Diskussion um die Wache im Stadion. Wie stehst du dazu?
Ja gut, dass ich naturgemäß natürlich jetzt weniger Probleme habe als irgendwelche Aktive aus der Fanszene, die jetzt sich Wochenende für Wochenende irgendwie fast im wahrsten Sinne rumschlagen müssen mit der Polizei oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also ich hätte es jetzt nicht wahnsinnig schlimm gefunden, ist jetzt auch gang und gäbe durch die Statuten der DFL oder keine Ahnung, wer es vorgibt, dass halt so ein Ding im Stadion sein muss. Ob es jetzt in dem Ausmaße hätte sein müssen, so sei mal dahingestellt. Hätte ich weniger gefunden, zumal jetzt, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, so wenn er im Museum einzieht, ist natürlich sehr, sehr eleganter als, ja, Christoph freut sich, als wenn er jetzt eine nicht unbedingt geliebte Polizeiwache ist. Aber ja, ich gebe es ja nicht auf. Irgendwie, vielleicht wäre es ja auch eine Möglichkeit gewesen, so mal, also klar, nicht eine Goliath-Wache in Ausmaße, wie sie sonst keiner hat, aber vielleicht wäre es ja auch mal eine Chance gewesen, irgendwie einen Schritt aufeinander zuzugehen und ich weiß, dass es schwer ist, aber wie gesagt, ich gebe die Hoffnung nicht aus, dass irgendwie vielleicht irgendwann nochmal, wenn ich Polizeipräsident bin in Hamburg, ein Dialog möglich ist. Ich würde es mir wünschen, weil es einfach zu viel von beiden Seiten zu viel pauschalisiert wird und ja.
Hast du da denn im Job mit zu tun irgendwie mit dem Thema Fußball?
Gar nicht. Das ist es ja immer. Das ist also, dass ich auch nie die Erfahrung gemacht habe und auch nie machen werde, durch meine polizeiliche Figur als Kriminalbeamter. Also ich habe als Kriminalbeamter, ich komme zu den Leuten, wenn, keine Ahnung, ein Portemonnaie geklaut worden ist oder eingebrochen worden ist, dann bin ich auf der Matte. Aber ich hatte noch nie eine Uniform an, ich hatte noch nie einen Schlagstock in der Hand, ich habe noch nie irgendwie einen Demozug begleitet, ich war noch nie bei irgendeinem Fußballspiel eingesetzt. Deswegen ist ja dieses ACAB. Habe ich auch, wie gesagt, ich saß ja mit USP, vielleicht greife ich das schon vorweg, aber
mach ruhig.
Mit USP auch mal zusammen, um auch mal dieses leidige Thema, dieser Artikel da, Bullen aus der Kurve oder wie er hieß, zu diskutieren. Ich glaube einfach, dass auf beiden Seiten halt wirklich, da ist es wieder das gefährliche Halbwissen existiert, dass der Apparat Polizei von der einen Seite komplett nicht richtig verstanden ist oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber Auf der anderen Seite kann ich natürlich die Leute auch verstehen, wenn wirklich, ich gebe mal das Beispiel, ich bin früher auswärts gefahren und konnte mich frei bewegen. Also ich bin auf den Zug gestiegen, bin durch Köln gelaufen, konnte alles machen und tun, was ich wollte, bin irgendwann ins Stadion. Bin irgendwann raus aus dem Stadion, hab noch irgendwie ein paar Kumpels besucht und bin dann wieder in den Zug gestiegen und mir fehlen da halt, also ich kann da schlecht was zu sagen, weil mir halt diese Sicht der Dinge Stand heute fehlt. Also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, nur aus vom Hörensagen.
Du willst sagen, du hast nie schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht?
Ich persönlich?
Ja.
War gut, was sag ich mal dahingestellt. Aber das sind alles Jugendsünden.
Ja, aber Jugendsünden, also schlechte Erfahrungen, Sünde, keine Ahnung. Aber darum geht's ja sozusagen, dass...
Eben, das sind alles persönliche, und deswegen will ich ja gar nicht bestreiten, dass bei persönlichen Erfahrungen irgendwie das Bild des der Polizei jetzt ein bisschen oder meist sehr negativ behaftet ist. Aber wenn jetzt noch niemand irgendwie Stress mit der Polizei hatte und Polizei wirklich, und davon gibt es ja auch eine ganze Menge noch, heutzutage soll man nicht meinen, aber die wirklich noch als Freund und Helfer sehen. Und auch da muss man ja mal gucken. Klar kann man sagen, irgendwie der kommt zum häuslichen Streit, der Polizeibeamte, und warum ist denn der jetzt so patzig und so weiter? Ja, vielleicht hat er gerade irgendwie einen Drogentoten aus dem Klo gefischt oder sowas und muss das auch erstmal verarbeiten. Also das, all diese ganzen Dinge, deswegen dieses Pauschalisieren, glaube ich, man sollte immer jeden Einzelfall betrachten. Und um nochmal auf dieses ACAB, schenke ich euch, könnt ihr weiter sagen, ist irgendwie so, ja, gibt nichts. Also ich fühle mich da jetzt nicht persönlich beleidigt oder sowas, sondern das ist eher, wenn es eine große Masse ansprechen soll, dann wird ja auch gerne pauschalisiert. Insofern.
Warum bist du denn Polizist geworden überhaupt?
Ja, weil ich wirklich den Umgang mit Menschen und den Menschen wirklich helfen wollte. Also ich habe auch nicht die Attitüde irgendwie, wenn jetzt irgendwie ein Verfahren auf meinen Tisch kommt, irgendjemand jetzt an Karren zu pissen. Sondern für mich ist wirklich auch klar, es gibt zum Teil ja auch Straftaten, wo du sagst, ja gut, die gehören auch absolut verfolgt und absolut auch bestraft. Also kann ja sein, dass es ohne Polizei, wie soll das funktionieren? Also Mord und Totschlag, Kindesmissbrauch. Also es gibt so viele Dinge, die einfach verfolgt werden müssen. Und aber auch da nochmal, als Kriminalbeamter hast du halt wirklich damit zu tun, irgendwie ein bisschen Recht zu schaffen und Straftaten aufzuklären und weniger jetzt irgendwie ein zu traktieren.
Es gibt so Thesen, so dass viele Menschen, auch die vielleicht irgendwie eine Art von Gewaltproblem haben oder sowas, auch Polizist werden, weil dann haben sie eine Uniform und sie haben sozusagen eine Macht, die ihnen sonst im eigentlichen Leben fehlt. Böse These, falsche These.
War jetzt zumindest nicht mein Beweggrund.
Das hört man heraus, aber das ist ja dann.
Gibt's ja auch es gibt ja zigtausende von Leuten, wo das nicht ist. Ich will auch nicht sagen, dass es irgendwie ein paar Prozent gibt. Ich habe auch mal ein Buch gelesen, irgendwie, Frau als Polizist, abends Hooligan, so, oder BGS-Beamter war, glaube ich. Wird sicherlich auch Prozente geben in den Massen an Polizisten auf der Welt, wo das auch der Fall ist. Warum ist ja genauso differenziert, muss man auch einen Fußballfan betrachten. Also es sind ja auch nicht alle Fußballfans irgendwie Krawallos, und einige gehen mit dem Tenor zum Fußball und sagen, ich möchte mir den Sport angucken. Andere sagen, ich treffe hier meine Kumpels und genieße die Atmosphäre. Andere sagen, oh geil, dritte Halbzeit geht's hoch her. Also so what?
Genau, damit hast du die Fragen von Herzi, den wir an der Stelle kurz grüßen, weil er uns immer so vorbildlich die Headsets leiht, vom Rautenradio schon beantwortet, nämlich wie du zu dem ACAB stehst und auch zu der Bullen aus dem Stadion-Geschichte. Da würde mich persönlich nochmal interessieren, wie ist denn da der Kontakt zustande gekommen, dass du bei USP warst und dich mit den Leuten getroffen hast? Ging das von dir aus oder von denen, oder wer hat das angeleiert?
Nö, schon von mir aus. Also ich habe einen relativ kurzen Draht zu Timmy, der jetzt...
Der war wieder da im Stadion.
Ja, habe ihn gegrüßt. Er hat sich gefreut und ich mich auch. Auch über Social Media sei Dank, über Facebook einen kurzen Draht zu ihm. Und als ich den Artikel so gelesen hat, dachte ich schon, irgendwo ist ja jetzt für mich als Person erstmal ein bisschen Gesprächsbedarf, so als Polizist, weil lässt sich ja nicht bestreiten, ich bin nun mal auch Polizeibeamter und deswegen, aber ich wollte nicht auf dem, und die Medien haben natürlich gelungert, ne? Also dass ich mich irgendwie dazu hinreißen, dass ich jetzt irgendwie einen kernigen Satz fallen zu lasse öffentlich, und da habe ich gesagt, Leute, der spielt nicht mit. Genauso fand ich es halt blöd, mit dieser ganzen Geschichte Hermann Schmidt jetzt und was da alles passiert ist, und Ich habe gesagt, lass mich bitte komplett da raus aus dem Thema. Und irgendwie nächsten Tag steht irgendwie Boll-Freund Schmidt und übrigens Fabian Boll wollte sich nicht äußern und so. Ja gut, das ist irgendwie auch schon wieder so ein Geschmäckle, wo du sagst so, das war auch der Grund, warum ich den Polizeiintern letztlich einer auf den Deckel gekriegt habe, will ich nicht sagen, aber das ist schon ein bisschen komisch, warum will denn der nichts sagen? Ne? Ist er jetzt kein Polizeibeamter, will er sich dazu nicht äußern? Und dann musste ich da auch wieder die Wogen glätten und sagen, Leute, nur weil irgendwas nicht öffentlich gemacht wurde, heißt das nicht, dass ich das jetzt alles toleriere und super toll finde. Und deswegen habe ich Timmy angeschrieben, habe gesagt, wie sieht's aus? Wollt ihr mal eine Delegation zum Trainingsgelände schicken? Wir können ja mal sprechen, wie ich das sehe, wie ihr das seht. Und war ein sehr interessanter Austausch. Ich glaube, wir wollten eine halbe Stunde sprechen, waren nachher irgendwie 2 Stunden oder 2,5 zugange, ähnlich wie hier. ja, und da hat man sich halt ja komplett, also einmal über den Artikel ausgetauscht und dann, wie gesagt, kam ein zum anderen. War ja auch teilweise im Stadion selber, siehe Koppus jetzt, ne, Nazi-Schweine pfeifen, auch mal dazu ein Thema, wie sie sehen, ob sie überhaupt noch ja den Draht zu der Masse haben und das Rostock-Spiel mit dem Boykott noch gesprochen. Also es war wirklich sehr interessant und wie ich dann auch auf meiner Seite geschrieben habe, also man wird sicherlich nie in allen Dingen irgendwie einen Konsens finden, aber man ist gar nicht so weit auseinander in den meisten Themen, was den FC St. Pauli betrifft, wie manch einer denken mag. Also ja.
Das sollte ja auch so sein, ja. Jetzt hast du ja mit Christoph beim Zweikessel Braun-Weißes dieses wunderbare T-Shirt vorgestellt. Da ging ja zwischen den Zeilen so ein bisschen hervor, dass es da nicht immer Einigkeit gab, wie das T-Shirt denn sein soll. Was war denn da? War das von dir oder wollte Christoph nicht?
Nee, ich habe eigentlich relativ früh gesagt, ja, könnt ihr machen. Also ich glaube, die ersten Pläne.
Ja, mit der Aufschrift des T-Shirts, ich finde das T-Shirt witzig und sehr gelungen und es steht drauf, übrigens schießt doch Bulle, es ist ein Polizist in vorbildlicher Schusshaltung, natürlich aber mit dem Fußball zu sehen, für die, die es vielleicht nicht kennen, das T-Shirt.
Die selbstironische so wieder ein bisschen auf die Schippe nehmen, aber das war halt ein bisschen problematisch, ich glaube die ersten Anfänge waren so vor 3 oder 4 Jahren sogar schon, wo man gefragt hat, kannst du dir das vorstellen, ich habe gesagt, meinetwegen macht das, wenn es ein guter Zweck ist, ne? Und die Einnahmen auch entsprechend jetzt für ja, Fernräume zugutekommen. Aber dann war, ich glaube, damals war das Präsidium noch dagegen, weil es irgendwie zu tough war, der Ausspruch, dann irgendwie
kann man eins. Unser Präsidium oder das Polizeipräsidium.
Oder nee. was die Medienabteilung, weil ging es gar nicht zum Präsidium, also fanden das irgendwie nicht so knaller und dann ist halt erstmal wieder 2 Jahre verschwunden komplett und jetzt wurde halt ein 2. Versuch gestartet, musste aber auch wieder ein bisschen aufgeschoben werden aufgrund aktueller Geschehnisse. Und ja, jetzt hat es endlich geklappt und wie gesagt, der gute Zweck, heiligt die Mittel.
Und natürlich hat er nicht Christoph die Geschichte erzählt, sondern Hendrik, wie ja, genau, mir gerade wieder einfällt.
Danke, Justus. Und natürlich kann man nur sehr dazu raten, sich dieses T-Shirt zu bestellen oder zu kaufen beim Fanräumestand oder auf fcspshop.com und so weiter.
Fanladen.
Wer schon ein Raw-Shirt hat von 1910 e.V., braucht dann auch unbedingt das Schießdorf-Bulle-Shirt von Fanräume und umgekehrt übrigens natürlich auch.
Ich habe eine Frage hier noch stehen, bevor ich die letzte Frage von einem gemeinsamen Freund anstelle. Man hört immer, ja, St. Pauli ist so besonders und die Fans singen immer so toll und der Kölner Spieler hat jetzt auch irgendwie gesagt, ach, ist das toll hier zu spielen und Baba Grafati war so begeistert. Ist das denn wirklich das, was in der Mannschaft auch dann kursiert, dass man sagt, okay, die Fans, das ist eine super Stimmung und Millerntor ist klasse und Flutlicht und bla bla bla? Oder wenn so ein, ich sag jetzt mal, junger Mann wie Marc Schatkowski kommt, im Vergleich vielleicht zu Sebastian Schachten oder Bernd Nerich, die schon ein bisschen was gesehen haben, sehen die dann mehr um diesen Verein herum, was da noch alles passiert in der Fanszene? Oder ist es in erster Linie mal, ne, hier ist laut und macht Spaß?
Boah, kannst du auch so pauschal nicht sagen. Also ich glaube, es gibt Typen, ich sag mal, Gregoritsch oder damals auch Lasse Sobig, aber so, die dir echt so in den ersten Tagen Löcher im Bauch gefragt haben, so, was passiert hier, wer sind denn die Skinheads, warum heißen die Skinheads, weil die immer nur, weißt du, Skinheads gleich rechts, wieso können denn Skinheads hier sitzen mit dem Banner und so weiter, und was ist denn überhaupt dieses USP, ist dann irgendein Paketlieferdienst und solche Geschichten, und die klärst du dann auf und ich glaube, dass mittlerweile ja, je länger du im Verein bist, dich einfach viel mehr auf das Drumherum interessierst und du einfach den Verein, bleibt ja gar nichts anderes übrig, mit aufsaugst. Also ich glaube schon, dass du in den ersten Monaten oder in den ersten ein, zwei Jahren du einfach nur dieses in Anführungsstrichen Event jedes zweite Wochenende hier im Millerntor, gerade wenn du aus Regensburg kommst, so wie Ziere oder sowas, der dann doch schon mit großen Augen hier guckt und dass hier jedes zweite Wochenende irgendwie 30.000 Alarm machen und die auch viele Fehler verziehen werden und da kann Ratsche natürlich ein Lied von singen in Bochum, wenn du die zweite Flanke das Tor genagelt hast nach 15 Minuten, dann wäre das schon schief geschafft, da wollen die schon über den Zaun krabbeln und dir den Kopf abschlagen, so ungefähr. Ne? Also insofern wird das schon sehr wohlwollend hier zur Kenntnis genommen, dass das anders ist als in anderen Stadien. Und auch wenn du verlierst oder auch mal mehrere Spiele hintereinander verlierst, dass du nie Angst haben musst, so wie in anderen Vereinen irgendwie, Alter, wie komme ich jetzt aus der Südtribüne zu meinem Auto, ohne irgendwie aufgelauert zu werden. Oder extreme Beispiele, dass du morgens zum Trainingsplatz fährst und irgendwie 11 Gräber ausgehoben sind, so wie in Dresden damals. Also das ist schon sehr schön. Wobei das auch immer gefährlich ist, dass du dich nicht zu sehr wohlfühlst, also aus dieser Komfortzone auch mal raus musst, ne, dieses. Und das ist dann die Aufgabe vor allem der älteren Spieler, zu sagen, ja, wie gesagt, also so schön das hier ist, aber absteigen wäre jetzt nicht so tolle.
Macht ihr den Stadtteilrundgang ja noch?
Finde ich auch wichtig, finde ich auch gut. Also, gibt immer eine abgespeckte Version für die Leute, die jetzt halt schon öfter einen gemacht haben. Aber selbst da hört man immer noch ein paar Dinge, die halt super interessant sind und die neu für einen sind. Und ja, für die Jungen, wie gesagt, wenn du aus Regensburg kommst und gehst du erstmal über die Reeperbahn, dann brauchst du schon irgendwas, damit der Sabber nicht so trieft.
Aber ich höre daraus, die finden das dann auch interessant und machen es nicht so als Pflichttermin und so, ja, muss ich ja, aber.
Ich sag mal, viel wandelt sich auch, ne? Viele sagen erst so, ich dachte, Herr Runge, habe gar keinen Bock drauf, gerade trainiere, muss ich hier nur 3 Stunden durch die Gegend latschen. Aber wenn sie erstmal drin sind in dem Rundgang und so, dann finden sie das durchaus spannend und fragen auch wirklich viel nach. Und
ist aber natürlich auch typabhängig, ne?
Also, ja, eben,
es gibt
eben,
Leute, die interessiert das richtig und ja, das merkst genau. Du auch. Und es gibt halt Leute, die interessiert es nicht. So wie wir das bei Schiedsrichtern und was weiß ich heute auch schon hatten. Ne?
Genau.
Gibt halt solche und solche.
Aber ich bin eigentlich froher Dinge, so dass du wirklich jetzt auch, weil die Jungs auch wirklich langfristige Verträge haben jetzt, dass sich da echt was entwickeln kann und so in den nächsten Jahren. Und ich hoffe natürlich, dass da so der eine oder andere nochmal hervorsticht, so wie ein Egi oder sowas oder wie ein Benny Adrian, die wirklich auch sich dann wirklich mit der Fanszene wieder verzahnen, vernetzen. Das finde ich ja baulich bedingt jetzt ein bisschen schön, schade. Ich fand, das hat dir früher immer noch einen Kick gegeben, wenn du aus dem Mannschaftsbesprechung des Clubheim musstest in die Kabine, das fand ich immer schön. Und wir hatten das eine Zeit lang dann auch, dass wir hinter der jetzigen Küche und dann, ich glaube, bei 2 Spielen haben wir es mal gemacht, dass wir wieder ins Clubheim gegangen sind, aber ja, kam vielleicht beim Großteil nicht so an. Ich wollte dieses Jahr auch wieder einführen, aber irgendwie kommen wir nicht mehr dazu, weil wir hier so selten eine Besprechung machen. Also wir haben uns ja früher immer direkt hier getroffen zum Spiel von zu Hause und jetzt bis auf die letzten beiden Spiele kamen wir immer direkt aus dem Hotel, dann wurde da die Besprechung gemacht, dann gab es halt einfach nicht her. Also aber das wäre so, was ich nochmal ganz gut finden würde.
Und da hast du gesagt, in der Küche oder jetzt an der aktuellen, also am Clubheim in der Küche oder wo hätte man sich dann getroffen da? Also
hinten in dem Besprechungsraum, wo...
Ach so, okay, alles klar.
Also hinten, an den Klos vorbei, ja,
genau.
Zack.
Also, genau. Ja. Also, wie heißt denn das Ding da dann? Das ist dann der Versammlungsraum da oder was,
wo auch die Bar steht und so. Genau. Ja.
Einfach sowas reloaded, wie damals irgendwie Ligaraum und bei Brigitte. Hast du denn bei Brigitte hinten im Clubhaus da gesessen, halt auf den Kartoffelsäcken und die Nummer und so?
Genau. Brigitte hat uns auch immer schön zu Auswärtsfahrten, das war echt der Wahnsinn. Also, selbst wenn wir irgendwann mal zur Regionalliga Zeit morgens um 6 losgefahren sind, standen sie mit selbstgemachten Frikadellen am Bus und hatten sie für die Busfahrten auch gereicht. Also, das war, was Flo Bruns denn immer auch zum Anlass nahm, morgens um 7 schon die erste Frikadelle mit Senf zu essen. Was dann irgendwie nicht so lecker war vom Duft her morgens um 7. Aber nee, das theoretisch, wenn du heutzutage jetzt als Spieler hierher kommst, theoretisch schaffst du es ja irgendwie nicht einen einzigen Fan vor die Augen zu treten. So kannst du irgendwie über den Fahrstuhl dann schnell durch den hinten oder durchs Treppenhaus schleusen in deinen kleinen Kabuff da. Da waren auch so die der alte Ballsaal, die Container in der Haupttribüne, War schon ein bisschen ehrlicher.
Ist dann das Meet and Greet ist aber noch verpflichtend, ne? Also da müssen die Spieler müssen Meet and Greet sozusagen oder müssen irgendwie einen VIP-Bereich mit sich zeigen?
Ja, es gibt halt immer viele Aktionen. Also jetzt gegen Köln zum Beispiel war ich ja vorher, das hat auch sehr viel Spaß gemacht bei St. Pauli FM. Der muss in der Halbzeit muss er meist irgendwie zu Sky oder Sport 1 wahlweise irgendwas und nach dem Spiel ist dann immer in der Haupttribüne Autogrammstunde. Einige Spieler dürfen auch noch, keine Ahnung, jetzt war hier diese Captain Morgenloge. Irgendwas da nochmal Hallo sagen. Also es gibt schon viel, wo die Nicht-Kaderspieler sehr stark eingebunden sind, ja.
Ja, Samstag war Rabauken-Weihnachtsfeier, da waren Sören Gonter, Philipp Schauner und Markus Thorand, genau, ja. Das war auch sehr spannend. Die haben einen Film geguckt und haben 3D-Brillen verteilt und mein Sohn saß natürlich, als ich ihn dann danach abgeholt habe, brav mit seiner eingeschweißten 3D-Brille und sagte, er war trotzdem ein toller Film. Hat er alles gut
gesehen. Bisschen unscharf, aber sonst ist es super.
Ja, war alles gut. Und ich habe dann auch die konstruktive Anmerkung gegeben, dass man nächstes Jahr den Kleinen dann mit 5, 6 Jahren vielleicht nochmal erklärt, wie das geht. Und haben sie dankend aufgenommen. Es war trotzdem ein ganz, ganz toller Tag.
Ja, aber das ist ja auch, also so lernen die Spieler das natürlich auch, weil St. Pauli natürlich jetzt auch durch Kiezhelden.com und so weiter sehr viele Projekte begleitet. Und gerade in der Vorweihnachtszeit hast du natürlich unheimlich auch viele Termine, was sowas angeht. Ich wollte auch einen Kaffee mit Herz zur Essensausgabe und Klamottenausgabe für die Obdachlosen da. Und ich glaube, dass erdet einen auch unbedingt mal und ist gar nicht so schlecht, dass du, ich sage, Fußballzirkus hat ja mit dem normalen Leben sowieso nichts zu tun, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn die Jungs viele Termine wahrnehmen im Viertel und drumherum und sehen, dass es auch noch eine andere Seite auf St. Pauli geht und nicht nur immer dieses alle zwei Wochen das Halligalli im Stadion.
Ich habe vor der Sendung kurz mal auf transfermarkt.de geschaut und habe gesehen, du hast einen Berater. Und da habe ich mich natürlich gefragt, für die Wechsel von Bramstedt nach Itzehoe, dann zu so einem anderen Verein und nach Itzehoe
da hatte ich auch noch
nach Lieberdorf, da hattest du noch keinen. Nein. Aber jetzt wechselst du da auch nicht mehr. Warum brauchst du jetzt einen?
Weil so viel im Kleingedruckten steht. Wie gesagt, ich hab's, mein erster Vertrag, den ich unterschrieben habe, war damals in Itzehoe im Herrenbereich. Das war hier eine DIN A4-Seite mit dem Kaffeefleck irgendwo drauf. Also das war wirklich, das konntest du alles klar, Prämie, super, Auflauf, okay, danke, Grundgehalt, okay, passt. Sondern heutzutage hast du ja irgendwie so ein Pamphlet von 21 Seiten oder sowas und ich keine Lust habe, mir jedes Mal die 21 Seiten durchzulesen. Hier geht um so viele, viele Kleinigkeiten, viele Details, wo du einfach keine Lust hast, du gar keine Lust, dich irgendwie mit den Offiziellen an den Tisch zu setzen und sagen, ich persönlich, so will ich das haben und da gibt nur schlechte Stimmung, insofern kann dann lieber der Berater sagen, der will noch mehr haben und der will jetzt noch mehr haben und da kann man das alles schön abwälzen, außerdem die ganzen Meldefristen und Meldewege, die du da zu tun hast, also das ist, nee, das hat mittlerweile so einen Stand erreicht, wo du dich einfach ausschreibst und sagst, so irgendwann legst du mir das Ding vor und ich unterschreibe und dann ist gut.
Christoph.
Ist der Berater dann auch derjenige, der für dich da reinschreiben lässt, dass du keine gelben Schuhe anziehen musst? Oder?
Nee, das mache ich aus freien Stücken, dass ich keine gelben Schuhe anziehe. Obwohl ich habe gesagt...
Nee, aber es könnte ja sein, dass du die sonst anziehen musst, weil es nur gelbe gibt oder so.
Im allerletzten Spiel, was ich hier bestreite, ziehe ich gelbe Schuhe. Nein.
Du bist echt der Letzte, ne? Du bist der Letzte mit schwarzen Schuhen, ne?
Nee, Bernd Nährich. Ich habe endlich Zuwachs. Mein Schuhzwilling.
Ah, das ist mir noch nie aufgefallen.
Mein Schuhzwilling, ja. Genau.
Und dann trefft ihr euch alle immer zusammen zum Schuhe anmalen, weil wo kriegt ihr die Dinger? Die werden ja kaum noch hergestellt.
Die malen ja mittlerweile schon wieder schwarz an, die gelben Dinger. Ja, ist halt auch ein leidiges Thema. So, Nike produziert halt für Kids, ne? Also Zielgruppe ist jetzt nicht irgendwie einen schwarzen Lederschuh herzustellen, sondern je quietschbunter, umso besser.
Ja, wundert mich aber immer so ein bisschen so, weil solange man noch laufen kann, kann man auch Fußballschuhe kaufen.
Ja.
So.
Naja, aber nochmal zurück, das ist halt so ein Ding, ja, wie gesagt, sehr umfangreich und was ist im verletzten Fall und mit Lohnfortzahlung und Gedöns und ja.
Wolf.
Gerne. Da setzt du mich auch eine Frage an, die mich total interessiert. Jetzt könnte man mal sagen, irgendwie so ein Typ wie Fabian Boll, der ist so lange im Verein, der hat noch einen Job. Das ist jetzt keiner, der jetzt sozusagen so jetzt hier eine Million abholt im Jahr oder sowas oder vielleicht doch
du
in der Richtung.
Du wunderst dich.
Okay, ich wundere mich. Nein, nein. Ich baue das extra so ein bisschen so auf. Mich interessiert sozusagen, inwieweit Fußball, mannschaftliche Geschlossenheit, Team, Zusammenhalt, gleichzeitig aber jeder hat einen eigenen Berater und jeder versucht, das meiste rauszuholen. Ist wie wichtig ist sozusagen Geld, was man verdient, sozusagen in Bezug auch auf so eine Binnenstruktur-Team?
Also ich glaube, das ist schon, also letztlich soll es natürlich nie wirklich rauskommen, wer was verdient, ne? Aber ich glaube, dass ein gesundes Gehaltsgefüge nie verkehrt ist. Also wenn jetzt irgendeiner hier 100.000 Euro mehr als der andere verdient oder der Doppelte verdient und sagt, wieso leistet ihr nicht doppelt so viel wie ich? Also ich kann euch beruhigen, ich habe hier, wenn der Verein bankrott ist, an mir liegt's nicht. Ich glaube, ich bin der erste Spieler in der Geschichte des Profifußballs, wo der Manager zum Spieler gekommen ist und hat gesagt, du verdienst zu wenig. Die erste Vertragsverhandlung, die ich noch persönlich gemacht habe, war mit Stani, wo ich sagte, ja, also nächstes Jahr, gut, ja, das würde ich gerne haben. Und dann hat er gesagt, ja, komm, ich lege noch 5 von oben drauf. Und dann sind wir, okay, gut. So, also deswegen auch nochmal zum Thema Berater. Der hat natürlich viel, was ist Marktwert, was kann gezahlt werden, wo und so weiter. Du denkst natürlich, boah, was, hier kann man mehr als 1.000 Euro verdienen, das ist ja super. So, ne? Und ich glaube schon, dass es für einen Zusammenhalt, glaube ich, nicht verkehrt ist, wenn alle so um den Dreh so eine und dieselbe Kategorie haben. Ich glaube, sonst gibt's spätestens, wenn es irgendwann mal rauskommen sollte, viel Neid, und spätestens, wenn es irgendwann mal nicht läuft, im Erfolg sind sowieso alle gute Freunde, aber wenn es nicht läuft, dann ist das bestimmt auch für den einen oder anderen eine Angriffsfläche.
Hast du sowas mal erlebt? Irgendwie das so?
Nö, nicht wirklich. Also es kursiert natürlich immer, und wenn du denn irgendwo, aber das ist auch wieder medial, da sind ja Zahlen, was hier Leute verdienen sollen, wo du denkst, ja, niemals. Aber wenn du, keine Ahnung, wenn es heißt, irgendwie ein Asamoah verdient hier 1 Million oder sowas, dann denkst du auch, 10-mal so viel, warum? Ne? So. Deswegen, also, aber das ist ja alles nur so unter der Hand. Es geht ja keiner hausieren mit seinem Vertrag und sagt, ich glaube, ich krieg doppelt so viel wie du.
Nee, das macht ihr nicht, dass ihr euch da austauscht, so, ey, ich habe das und das rausgekriegt.
Ja, viele,
also mit denen, mit denen man im Vertrauen ist.
Ja,
so?
Doch, ich sag ganz ehrlich, also ich habe da auch kein Problem mit den Leuten, mit denen ich vertrauen bin. Also Ralle wusste immer, was ich kriege, ich wusste immer, was Ralle kriegt, mit Bene war es ähnlich. Also insofern war auch so ein Niveau ungefähr.
Wir wissen jetzt ja auch, was du kriegst, habe ich mir gerade ausgerechnet, wenn Asamoah mit 1 Million 10-mal so viel verdient hat.
Das war ein fiktives Beispiel.
Aber du hast es schnell gerechnet.
Etwaige Zusammenhänge mit lebenden Personen sind nicht
gerechnet. Guckt man eigentlich auch auf diese Transfermarkt-Schätzung da drauf?
Nee, ich habe schon irgendwo. Das wird auch immer nur dann, ja, du hast ja einen Marktwert von, keine Ahnung, 1,25 Millionen. Jetzt überlege ich mir so, keine Ahnung, vor 3-4 Jahren, wer soll denn 1,25 Millionen für mich zahlen, wenn man sie so...
Hättest du das nicht auszahlen alle
zusammenlegen, was...
Ich hätte mich selbst verpflichtet. Nee, das ist schon... interessiert gar nicht.
Also nicht so, also genauso wenig wie die Noten in der Zeitung.
Ja, denn Noten schon eher als Transfermarkt irgendwie.
Ja, haben die da...
ich weiß gar nicht, wie das berechnet.
Hier, wie, ja, wollte ich auch,
ich glaube, ein bisschen Alter, ein bisschen Spielklasse, ein bisschen, was du an Spielen sonst gemacht hast.
Aussehen, Schuhfarbe, gibt immer eine Million
Schuhfarbe
extra.
Wär Schuhfarbe wäre super, Schuhfarbe wäre gut.
Ja, es gibt schon Abzüge, schwarz schon wieder.
Nee,
stimmt. Oh, den können wir nicht vermarkten.
Der ist nicht Mainstream.
Also du liegst bei 500.000 übrigens aktuell, habe ich dann vorhin ja auch noch geschrieben.
Was, wie jetzt um 750.000 gefallen?
Ja, verletzt. Ja. Verletzt und schwarze Schuhe.
War vor 5 Jahren.
Ist ja wie beim verletzt. Neuen Markt damals, das ist ja hier krass.
Ab 30 geht sowieso wieder bergab. Außer bei Philipp Lahm, sag ich.
Philipp Lahm ist wahrscheinlich der, der die ganzen Werte immer ausrechnet. Er hat so viele Augen und so viele Hände und so viele Füße, der kann auch Transfermarkt.de im Alleingang.
Ja, wie oft hat Fabian Boll Philipp Lahm gesagt?
Das ist das neue Übersteigerbild-Ding.
Ist das jetzt eigentlich auch das Codewort am Ende?
Wir haben Bayern führt 1-0 übrigens. 4. Minute schon.
Das du gar nicht, Gott sei Dank.
Wer und wer?
Philipp Lahm.
Ja, Philipp Lahm hat per viele Kopf. Namen.
Wer hat vorbereitet? So, jetzt aber.
Wie ist das eigentlich als St. Pauli-Spieler, als Vorsitzender des Lahm-Fanclubs? Also.
Ja, nee, so weit geht die Liebe
nicht. Hast du schon ein Lahm-Trikot?
Nein. Ich hatte früher ein...
Also spätestens wenn, Philipp, wenn du das hörst, du
man orientiert ganz genau, sich ja, man orientiert sich an seinen Geschwistern.
Harald Stender, Platz 1. Porto wirst du ja wohl zusammenkriegen bei deinem Gehalt. Ich nehme mal an, dass
er... Ja, vielleicht. Hört. Wenn er hier mithört, wovon ich hier ausgehe.
Natürlich.
Wenn er nicht gerade spielt. Aber ich glaube, er ist verletzt, oder?
Er kann sich das downloaden ab morgen.
Ja, heutzutage weiß ich nicht. Soll ich mal aufstellen und gucken?
Nee, aber man orientiert sich ja an seinen Geschwistern so, wenn man erstmal... Deswegen war ich erstmal von, ich glaube, 4 bis 7 ein überzeugter Bayern-Fan. Ich hatte immer ein Olaf-Thron-Trikot und mein Bruder hatte ein Klaus-Augenthaler-Trikot.
Nee, spielt nicht.
Totenstille.
Klaus Augenthaler.
Und dann trotzdem schon
ein aber dein Carsten Pröpper Trikot, das hätte ich gerne Toten gehabt, aber es war mir zu teuer da bei deinem, bei der Versteigerung, da war zwei Kessel Braun-Weiß, das fand ich.
Ich habe noch eins.
Ah, danke.
ich mach mal kurz den Reingrüller. Aus dem Internet kommt gerade die Anmerkung, also für mir von Twitter, von Folli 1910, dass Schachten auch schwarze Schuhe haben soll.
Richtig, aber Puma, glaube ich. Das war eine schöne Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte, weil Schachten hat nämlich vorgesorgt. Der hat dieses Puma-Modell wird auch nicht mehr vorgefertigt und ich glaube, wenn du sein Schuhfach siehst, da ist 100-mal der gleiche Schuh drin. Das ist wirklich. Der hat sich irgendwann mal bestimmt 50 Paar oder so von den Dingern bestellt und trägt die jetzt langsam auf. Also irgendwann muss er auch aufhören mit Fußball spielen, weil keine mehr da.
Oh, das finde ich aber sehr sympathisch.
Wie, was ist das? Ja, das ist ein Puma King Känguru-Leder oder irgendwas?
Ja, irgendwie
oder
so Schneckenleder oder irgendwie sowas.
Schneckenleder.
Nee, das ist ja das Problem. Also wir hatten ja, das ist ja ganz heilig bei Fußballern, so Schuhwerk, ne? Schuhwerk und ärztliche Betreuung ist ja immer ganz heilig. Und ja, wir hatten ja auch ganz viele Ausrüsterwechsel und mit Nike und die hatten im ersten Jahr hatten sie wirklich einen schwarzen Lederschuh, wo ich gesagt habe, gut, da kann ich mich mit identifizieren. Und nach einem halben Jahr, ja, ich brauche nochmal, ja, gibt's nicht mehr. Hm. Und dann gab es ihn nur in Gelb und Grün und Pink und Blau und ja. Deswegen musste ich, jetzt darf ich es ja verraten, meine Adidas-Schuhe immer schwarz anmalen und den Nike-Swoosh raufnähen lassen beim Schuster. Damit es auch aussieht wie ein Nike-Schuh. Bis ich irgendwann mal in der Zeitung fotografiert worden bin.
Ja, man sah die Sohle, ne?
Mit der Sohle. Richtig, das hat genau. Dann habe ich die auch noch schwarz angemalt. Ja.
Aber jetzt? Aber jetzt spielt er auch noch Adidas jetzt?
Oder? Ja, jetzt sind wir. Jetzt haben wir freie Schuhe.
Ach so, okay.
Ändert sich das nächste Jahr wieder mit Hummel?
Weiß ich nicht. Das ist interessant.
Haben die Fußballschummel?
Ja. Ja. Die wollen richtig auf den Markt drängen jetzt.
Na denn.
Aber die machen vielleicht schwarze. Könnte ich mir übernehmen.
Aber das sind ja eher so ist ja klassisch. Die Frage, ob der Schuh passt, ob der Fuß sich wohlfühlt in dem Schuh.
Sozusagen. Und was macht Schatten damit seinen 50 Paar?
Aber nächste Saison, da sind wir ja bisher so ein bisschen drumherum geeiert. VfL 93 ist nächstes Jahr noch zu früh vielleicht, ja, aber würdest du denn bleiben wollen?
Er nickt so
warten.
Stille aushalten können ist auch eine Kunst.
Nein, ich glaube schon, also dass ich jetzt irgendwie noch für einen anderen Verein die Fußballschuhe schnüre, glaube ich jetzt irgendwie nicht. Also
jetzt geht der Markt weg hoch, Beitragsverband.
Null. Nochmal 500.000 runter. Nee, keine Ahnung. Also glaube ich nicht, da müsste schon was Wildes passieren irgendwie so, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und bleiben, ja, möchte ich schon aktiv. Ich will jetzt erstmal gesund werden und gucken, ob es überhaupt noch reicht mit dem alten Schlotterknie. Und da wird man sich zu gegebener Zeit zusammensetzen und sagen, so, wie ist jetzt? Habt ihr überhaupt noch Interesse? Ist ja auch nicht ganz ohne, ne? Heutzutage im Fußballgeschäft, ob der Verein überhaupt noch möchte. Und ja, vielleicht gibt es ja auch eine andere Verwendung, also man weiß es nicht.
Ich fand ja bei Florian Bruns sehr interessant, dass er gesagt hat, nee, also zweite Mannschaft, das wäre für mich zu hart gewesen, die Jungs jeden Tag wieder beim Training zu sehen, aber dann in einer anderen Mannschaft mitmachen zu müssen, in Anführungsstrichen. Und so sehr ich den Verein mag und schätze, deswegen brauchte ich den Abstand für mich und konnte deswegen nur zur zweiten von Werder wechseln. Wäre das für dich eine Option, hier so als Leitwolf für die zweite Mannschaft?
Also will ich hier zumindest nicht ausschließen. Also ich glaube, das, wie gesagt,
kann ja auch in 3 Jahren sein. Also
ja, genau, also vielleicht, ja, aber ist ja immer, also ich mache das gar nicht so abhängig jetzt wie andere, keine Ahnung, kann ich hier noch irgendwie ein bisschen Kohle mitscheffeln oder so weiter ein Jahr, sondern bei mir ist echt so eine Motivationsgeschichte, ne? Also jetzt innerhalb von 2 Jahren zweimal irgendwie lange verletzungsbedingt ausgefallen und sich dann irgendwie nochmal immer wieder rankämpfen zu müssen und so weiter, das geht an die Substanz und ja, mittlerweile, wie gesagt, mit dem kleinen Kind zu Hause hat sich sowieso vieles relativiert, aber wenn ich mich dazu entschließe, auf jeden Fall hier noch ein Jahr auch aktiv spielen zu wollen, dann auch mit 100% und dann habe ich keine Lust irgendwie sozusagen, ja gut, na gut, dann hänge ich nochmal ein Jahr dran oder so, sondern wenn denn auch mit vollster Entschlossenheit und so weiter, aber wie gesagt, so den Gedanken habe ich bislang noch nicht. Ich lasse alles auf mich zukommen, wie gesagt, erstmal gesund werden und der Rest wird sich ergeben.
Wir reden im Winter, das hat ja schon bei mehreren Leuten gut geklappt.
Oder sollte ich jetzt rein und sagen,
ja, mal schnell so ganz
in zwei Tagen will ich meinen Vertrag verlängern? Nein.
Na, würde ich nicht empfehlen. Das klappt nicht so gut offensichtlich.
Ja, habt ihr noch was? Möchtest du noch was loswerden?
Ja, ich habe noch, also ich habe noch einen.
Ich bin durch mit meinen
Fragen. Aber das fand ich irgendwie so. Also für mich ist ja das Krasseste oder das zu wissen, du bist Polizist, aber der noch niemals eine Uniform getragen hat. Das finde ich irgendwie
Siehste?
Sensationell und das war ja auch mal ganz lustig irgendwie, weil da gab es ja gerade irgendwie diese Kennzeichnungspflicht-Diskussion oder die ist ja immer noch da und da hast du dich auch klar positioniert. Nach dem Pokalspiel hast du da mal gesagt, so dass du das voll okay findest, so dass es gut wäre, aber dass das Kollegen doof finden, weil die dann vielleicht zu Hause irgendwie aufgesucht werden könnten oder irgendwie belästigt werden könnten und so weiter und so fort. Und ja, das. Da hat sich deine Meinung auch nicht geändert, oder?
Nee, nicht wirklich. Also ist dann wahrscheinlich, wenn wir noch eine Stunde sitzen, wenn wir jetzt dieses Polizeithema wieder durchweg besprechen würden, aber nee, ich habe halt, wie gesagt, vom Polizeiberuf habe ich halt einen komplett anderen Grundsatz und ich glaube, deswegen würde dieses ACAB nicht zutreffen, weil es gibt so viele nette Menschen und Kollegen und die auch sehr sauber sind, sehr sauber ihren Beruf ausführen und wirklich auch noch an das gute Menschen glauben und die Hunderte auch hier jedes Wochenende stehen und St. Pauli supporten und deswegen sollte man die Gräben nicht tiefer graben, als sie ohnehin schon sind, sondern wie gesagt, irgendwann habe ich die Hoffnung, dass vielleicht mal Schritt aufeinander zugegangen werden kann, aber das werden wir heute Abend nicht mehr aufklären können, wann das da sein wird, aber ja.
Nee, weil die Nachbarschaft hier mit PK16 und so, wie das besetzt ist, so, also es gibt dann immer so Wachen, wo man sagt, die sind so und so und ich weiß nicht, wie ich wohne da nah dran und habe mit denen auch schon Erfahrung gemacht, so, und da ist so ganz lustig zu sehen, finde ich, also so im Moment, das ist die Cowboys, gibt's immer noch, also es gibt immer noch sozusagen die knallharte Cowboy-Fraktion und es gibt sozusagen mittlerweile auch ganz viel emanzipatorisch aufgestellte Polizisten, die da auch gezielt sozusagen in die Wache mit in den Dienst gebracht werden. So, und das finde ich ganz interessant, so, dass da auch, also dass Polizei durchaus auch differenziert passiert. Wie ist denn eure Wache, oder was für einen Ruf hat die, oder was für jetzt so im...
Dornröschenwache.
Die Dornröschenwache, das heißt, ja. Was ist das?
Kommst nicht rein, ist alles zugewachsen.
Und drinnen schlafen alle.
Nee, alles entspannt, also ist ja so Univiertel und Harvest du Hoder, Roter Baum, da hast du natürlich auch nicht das Klientel wie hier auf St. Pauli oder sowas, sondern... ja, das wäre vielleicht nochmal was, so ein Bühner-B oder so. Ein bisschen durch die Gegend schlurfen, hier mal ein Pläuschen, da mal ein Pläuschen, ein bisschen Oma die Hand tätscheln und sagen, ist ja gar nicht so schlimm. Das könnte ich, glaube ich, ganz gut. Aber dann müsste ich Uniform anziehen.
Genau.
Und das ist natürlich...
Ich hab's im Kopf, ja.
Ja.
Ja, musst du szenekundiger Beamter werden.
Oh ja.
Die haben keine Uniform.
Ich glaube, ich bin verbrannt nach 2 Sekunden, wenn ich da...
Bist du denn Mitglied in einer Polizeigewerkschaft?
Nein.
Ja, in welcher?
Nein. Ah, okay. Ich war mal im BDK, Bund Deutscher Kriminalbeamter.
Oh, das sind die progressivsten, ne?
Nee, GDP ist, glaube ich.
Ja.
BDK kümmert sich wirklich nur um Kriminalisten. Also ist mitunter auch gar nicht so verkehrt, drin zu sein, weil die wirklich viel tun, was Beförderungssystem angeht und so weiter. Also heutzutage müsste man sich echt, also würde ich mir echt nochmal überlegen, ob ich nochmal Polizist werde, so allein aufgrund dieser Perspektive, die der Beruf hergibt. Weil hat sich schon einiges getan, so in den letzten 15 Jahren.
An nicht mehr Aufstiegsmöglichkeiten.
Nicht
oder
mehr
was?
Aufstiegsmöglichkeiten, schlechtere Bezahlung, längere Arbeitszeiten, mehr Arbeitsaufkommen. Also ja, das ist schon ganz knackig.
Ja, ich guck noch mal in die Runde. Ich habe sonst noch die Spezialfrage von dem Herrn Ralf G. aus I.
Ach du Scheiße. Ist mein T-Shirt angekommen? Ja, ist es.
Nee, frag mal, ob ihm Spezi und Rittersport immer noch schmecken.
Ja. Schmeckt noch, aber seltener geworden, seitdem ich nicht mehr mit dem Vielfraß auf dem Zimmer liegt. Er hat ja, egal in welcher Staffel wir waren, er hatte ja eine Pipeline irgendwie. Also keine Ahnung, wo das immer herkam, aber irgendjemand klopfte an die Tür und schob es unter der Tür durch. Über unsere Spezi und unser Rittersport. Und
welche Sorte? Das sind ja die richtig wichtigen
Fragen. Völlig egal. Der hat alles gefressen. Deswegen sah der auch morgens immer aus wie ein Viertel von gehackt. Ralle, nimmst mir nicht böse, aber es ist so. Nein, es war schön. Also Ralle ist echt dufte. Und das ist ja auch das Schöne. Also viel ist ja im Fußball so wirklich aus den Augen, aus dem Sinn. Ne? Aber so mit Ralle oder mit den Jungs, mit denen man so einige Schlachten hier draußen geschlagen hat, so Ebbe, Flo Bruns, Bene natürlich, mit denen hat man schon eine ganz besondere Beziehung. Und das ist auch schön, ne, dass der Fußball trotz dieser ganzen Konstellation, die es so hergibt, irgendwie, oh, ich muss besser sein als der und ich will die gleiche Position, dass da wirklich sich noch tatsächlich Freundschaften im Profisport entwickeln. Und ich denke immer so, mir fehlen natürlich die Vergleichsmöglichkeiten, aber ich denke, auf St. Pauli ist es irgendwie noch einfacher als woanders. Und insofern...
Ich fand das sehr schön in Ingolstadt zu sehen, dass Ralf Gunesch euch zum Zug gebracht hat quasi, ja, und dass er hinter euch
ja, weil er auch Langeweile hat, ganz ehrlich. Er liegt allein in Ingolstadt, was willst du machen, ey?
Oh, jetzt machst du die ganze Geschichte kaputt. Ich fand das so schön.
Gehst du in die Bahnhofskneipe, wo noch drei volle Nazis sitzen und dich irgendwie noch komisch angucken. Nee, aber nee, mit Ralle viel schöne Zeit. Und wenn er irgendwie, keine Ahnung, dich öfter siehst als Frau und Rest der Familie und jedes Wochenende auf dem Zimmer miteinander hockst, dann weiß man mehr als andere über Ralf Gunnisch. Soll ich nochmal auspacken jetzt?
Ja.
Da können wir eine Sondersendung machen, glaube ich.
Warum haben wir eigentlich Profifußballer, die zwischen 100.000 und 1 Million verdienen, wie ich jetzt gerade gelernt habe? Also wenn du der schlecht bezahlt bist.
Ja, richtig, ja.
Wieso müssen die eigentlich in Doppelzimmern schlafen? Das frage ich mich immer. Wieso gibt es da keine... Nee, ja, glaubst du wirklich?
Ja, ist so. Also ich weiß es. Das ist Kostenpunkt. Es läppert sich ja auch, ne? Wenn du jetzt mal jetzt für jeden irgendwie ein Einzelzimmer buchst.
Aber kannst du nicht sagen, oh Alter, ich lege einen Fuffi drauf. Mal.
Das kann man durchaus, wenn du selber zahlst, aber... Fußball sind knauserig.
Das wäre dann auch wichtig, im Vertrag drin stehen zu haben. Ich werde niemals in einem Viererzimmer schlafen.
Und dafür habe ich einen Berater. Einzelzimmer irgendwie gebucht. Chefarzt. So.
Schläft Philipp Lahm denn im Einzelzimmer? Weiß man das? Ist das überliefert?
Das kann er uns ja sagen, wenn er hier demnächst anruft.
Ja, genau. Sind die bei so, also Bayern München muss es doch egal sein. Also finanziell, oder?
Ich glaube, die haben auch ein Einzelzimmer. Also bei uns ist echt so klein viel mal auch Mist und ist aber auch gar nicht das Verkehrteste, glaube ich, dass du jetzt nicht irgendwie, warte, warum habe ich denn keine Suite, warum habe ich denn ein Doppelzimmer oder so. Okay. Gibt natürlich auch welche, die andere Vereine, wo es echt egal ist, ne? Und nicht zu viel Zucker in den Arsch blasen, sage ich immer, das tut nicht gut.
Also Jugendherberge, nächstes Mal.
Ja.
Dafür plädierst du eigentlich.
Oder auch gerade zu Regionalliga-Zeiten mal alles wieder mit dem Bus abfahren. So. Das ist doch mal. Obwohl, jetzt sind sie morgen nach Aue mit dem Bus. Schneeketten sind eingepackt.
Aua.
Eieiei.
Aua. Und dann erst noch das Zelt aufbauen. Mann.
Ja. Nee, aber das ist eigentlich gang und gäbe. Das, egal, welche Posten du nehmen kannst, wir müssen sparen.
Wolf.
Ich habe noch einen. Ich habe mal irgendwann so gedacht, so, oh, Kader, wie, und Leute beurteilt so für mich in so eine Klappe reingeschrieben. So, und habe ich dann irgendwann mal nachgelesen und dann habe ich immer gedacht, so, oh, Fabian Boll wäre eigentlich ein geiler Innenverteidiger von der Spielart, wie er spielt.
Nee? Nee. Wurde schon ganz oft gesagt, irgendwie, und Troller und Stani wollten das auch mal ausprobieren in 2 Testspielen, die gar nicht so schlecht waren, aber das war auch irgendwie Kreisliges und Bezirksliges oder sowas, denn da haben wir es ja eh gemacht, dass zum Schluss, nach der Saison, wenn wir Testspiele hatten, irgendwie so Stürmer nach 20 Minuten nach hinten und alle eine Kette nach vorne. Und irgendwie, weiß ich nicht, hätte ich da, gibt die Position zwar so her, dass es ähnlich ist von der Spielanlage her, aber irgendwie brauche ich so für mich das Gefühl, wenn ich mir einen Ball trete, da ist noch einer hinter mir. So.
Okay.
So einen Torwart haben wir ja auch noch, aber würde ich mich nicht mit anfreunden können, glaube ich.
Gut, dann haben wir es soweit. Noch Zeit für berühmte letzte Worte. Eine kurze Runde zum Abschluss. Wer möchte denn mal anfangen? Christoph, du warst heute so still.
Ich würde da einfach ein lockeres, der Ball ist rund und eine Sendung dauert nur 90 Minuten einwerfen.
Ja, ne?
Ich finde das faszinierend. Was haben wir denn jetzt hier?
2:20, glaube ich. Pi mal Daumen.
So ungefähr.
Stimmt, 2:12.
Ups.
Ja, bei so einem starken defensiven Mittelfeld, da bricht dann der Verbalsturm dann nicht durch. Also da ist dann, ich glaube, das war wohl auch ganz gut so für das Niveau der Sendung.
Ja, Wolf.
Oh, jetzt kommt wieder die Aussichten. Also ich weiß nur, dass die Blindenfußballer spielen am 6.12. in Kaiserslautern auf so einem ganz komischen Turnier.
Ah.
Also wer da irgendwie Lust hat hinzugehen.
Kann auch die letzten Sendungen nochmal als Vorbereitung nutzen.
Kann man sich da angucken. Da ist, glaube ich, von Axel Roos, der hat da so eine Soccerhalle und da wird auf irregulärem Gelände gespielt mit 3-3, aber nennt sich Hallentrophy und ist eine offizielle Veranstaltung sozusagen der Blindenfußball-Bundesliga. Und das, da bin ich sehr gespannt. Ich bin nicht dabei, weil Aue ruft und von Aue nach Kaiserslautern kommt man nicht mehr. Da ist irgendwie, das ist unmöglich, Freitagabend um Samstagmorgen dann in Kaiserslautern zu sein. Und von daher höre ich mir das dann auch im Radio an.
Justus, fährst du nach Aue?
Nee, ich hab frei.
Oh, Glückwunsch.
Ja, ich wollte auch unbedingt nicht nach Aue. Hat auch funktioniert. War schon so oft in Aue, ey. Das war immer scheiße irgendwie. Ich soll aber schön von Sven grüßen, dem Sänger Sven, also Fanland Sven.
Man kennt ihn hauptsächlich als Sänger.
Ja, hauptsächlich. Ich glaube, er wäre gerne gekommen, aber er musste heute zum USP treffen.
Oh.
Oder durfte. Durfte zum USP treffen. Ich durfte hier Blödsinn ins Mikro reden.
Ja. Hast du noch einen Weihnachtswunsch, Mike? Irgendwer muss. Ich meine, für die Hörer.
Für die Hörer.
Das ist so die letzte, das ist unsere Weihnachtssendung jetzt quasi. Wir müssen eigentlich jetzt Weihnachtslieder singen.
Oder ja, ich dachte, Boller das, singt gleich noch irgendwas.
Ja, das allerdings. Freude, schöner Weihnachtszauber.
Okay, also,
das kannst du doch.
Sebastian muss gleich spucken oder so.
Ich war nur so glücklich, dass wir dieses Weihnachtsthema so locker umschifft haben und jetzt kommst du um die Ecke.
Ja, ich bin ja durch, jetzt könnt ihr ja.
Ich habe eine protokollierte Abneigung gegen alles, was irgendwie mit Weih anfängt, deswegen egal.
Ich wollte so einen Geräuschteppich drunter legen.
Kommt die GEMA gleich um die Ecke.
Macht nicht die Zeit am Boller, wir wissen ja jetzt, wo das Portemonnaie steht.
Grübel gerade über
intelligente Netzwerke. Ja, bei Asamoah offensichtlich.
Asa, wir wissen, wo dein Geldschrank steht.
Intelligente letzte Worte. Ja, wir werden immer kürzer, ne? Und die vorletzte Sendung waren wir bei 3 Stunden, dann irgendwie 2,40 oder so, jetzt noch 2,20. Wenn das so weitergeht, sind wir irgendwann mitten im nächsten Jahres bei 20 Minuten.
Ja, das werden wir wohl irgendwie verhindern können. Boller, was möchtest du unseren Hörern zahlreich, wie sie sind, noch mit auf den Weg geben?
Ja, wenn sie noch nicht eingeschlafen sind, dann hat mich gefreut, gerne wieder. Und
die putzen alle, das wissen wir seit der letzten Sendung. Da schläft keiner. Deswegen haben wir die wachesten Hörer der Welt. Die putzen nachts zu unserer Sendung.
Ja, das ist ja gut. So soll es ja auch sein.
Vielleicht bei mir, das ist.
Wenn ich das nächste Mal, dann bitte aber Ralf Gunnisch nicht wieder durchstellen. Also das.
Gut, ja, dann vielen Dank, dass du da warst.
Hat er jetzt was?
Das Schlusswort kommt jetzt noch.
Achso, das kommt jetzt noch.
Nee, das war's. Ralf Gunnisch nicht durchstellen. Ich glaube, dann ist alles gesagt.
Ja, nächste Sendung müssen wir nochmal klären. Wird sicherlich nicht am 25.12. sein, wie es vom Rhythmus her sein müsste, sondern irgendwann im nächsten Jahr. Und ob wir denn da zu Pyro oder sonst was reden, schauen wir dann mal. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Und dann, ja, frohes Fest und guten Rutsch. Wahnsinn.
Bis dann.
Frohes Neujahr.
Frohes Neues.
Tschüss.
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 Pendelt die Chance, weil er mit dem 5.